Es geht wieder los mit der Ligatour zu den europäischen Top-Ligen bei den Männern und gleich mit einer Neuerung. Heute haben wir mit dabei nicht nur die Serie A, nicht nur La Liga, sondern auch die Eredivisie. Ich freue mich sehr auf Christian Bernhard, Fabian Pakulat und Daniel Zander jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun im Programm der Rasenfunk. Der Blick auf andere Ligen.
Ihr habt drauf gewartet, wir haben drauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit, wir sprechen wieder über den europäischen Topfußball. Schön, dass ihr hier seid, liebe Hörerinnen und Hörer, und schön, dass wir hier einen Neuzugang haben vom Team von Oranje Fußball auf Twitter, sehr empfehlenswerter Account, kommt unbedingt mal zu Blue Sky bitte. Daniel Zander ist hier, hallo Daniel.
Moin moin, hallo.
Schön, dass du da bist, freue mich sehr und es ist eine Ehre, dass wir dein Podcast-Debüt sind, wirklich sehr, sehr cool. Und alles andere als Debütanten sind natürlich Fabian Pakulat. Servus, Fabian.
Hallo, buenos dias.
Meine Güte, wie toll du klingst, woran das nur liegen könnte.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht gab es ein Upgrade über den Sommer, aber wirklich. Und dann haben wir noch Christian Bernhard mit dabei, der auch fantastisch klingt. Hallo, Christian.
Hallo, Max. Schön, dass es wieder losgeht.
Ich freue mich auch, dass es wieder losgeht. Falls ihr euch gewundert habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir jetzt erstmal nur drei Ligen machen. Es kann sein, dass die Premier League noch dazu stößt. Die Ligue 1 hat es leider nicht geschafft. Und die neue Idee ist, und da freue ich mich dann auch auf Feedback von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir immer mal wieder dann auffüllen. Und die Eredivisie ist eine, über die ich sowieso schon oft reden wollte. Und mir ist nämlich auch aufgefallen, Fabian, Christian, wie oft wir eigentlich über Spieler reden, die dorthin gewechselt sind oder von da gekommen sind. Und dann dachte ich mir, ja, komm. Dann füllen wir hier mal auf und holen den Daniel mit rein. Loslegen werden wir jetzt heute allerdings mit der Serie A. Denn Christian, da hat sich jemand reingedrängelt fast schon. Also spätestens heute hätten wir anfangen müssen mit der Ligatur. Was ist da passiert?
Ja, aus Gründen würde ich sagen, definitiv. Also wir zeichnen jetzt am Donnerstag auf und am Mittwoch, also ja vor etwa 24 Stunden, hat sich die Roma entschieden, Daniele De Rossi zu entlassen. Was schon ziemlich aus heiterem Himmel kam. Der Rossi war anscheinend schon um 7.30 Uhr am Morgen im Trainingsgelände, hat das Training vorbereitet. Dann wurde eine halbe Stunde später in den oberen Stock zu den Friedkins, den Eigentümern, beordert. Und ja, die hatten dann die Nachricht, dass er das heutige Training dann nicht mehr vorbereitet.
Um 8 Uhr.
Genau, sehr okay. Früh. Genau. Ja, also ganz kurz die Fakten. Der Rossi ist nicht mehr Roma-Trainer. Nachfolger ist auch schon gefunden. Es ist Ivan Juric, ein alter Bekannter aus der Serie A, der die letzten drei Jahre Torino gecoacht hat, dessen Vertrag da ausgelaufen war und der jetzt eben noch auf dem Markt war. Und genau, also die Roma hat sozusagen innerhalb eines Tages dann die Nachfolge auch schon geklärt. Aber ich würde sagen, da gibt's jetzt dann doch einiges zu besprechen. Denn der Vertrag mit Herrn De Rossi wurde erst vor wenigen Monaten langfristig verlängert. Mhm. Und ja, wir haben jetzt vier Spieltage gespielt in der Serie, wenn man sich die Tabelle anschaut, die Roma hat dreimal unentschieden gespielt, einmal verloren, also steht mit drei Punkten da. Das war jetzt nicht, wie sie sich das vorgestellt haben. Am vergangenen Wochenende gab es ein 1-1 in Genua. Der Ausgleich fiel in der 96. Sozusagen und dementsprechend, ja, drei Punkte aus vier Spielen ist nicht das, was die Roma sich vorstellt. Aber ich muss sagen, nicht nur mich hat die Entlassung eben ja sehr überrascht, denn man kann De Rossi definitiv vorwerfen, dass eben die Abläufe jetzt am Anfang noch nicht so da waren, wie sich alle erwartet hatten. Aber das betrifft A, würde ich sagen, mal viele Mannschaften. B, hat er teilweise die meisten seiner Spieler im Transfermarkt erst nach dem dritten Spieltag bekommen, sprich zum Ende des Transferfensters. Okay. Also gerade wenn man die Abwehr schauen, Mats Hummels, Mario Hermoso, die kamen ja als vertragslose Spieler. Manu Kone, der aus Gladbach kam, der hat, glaube ich, noch am 31. oder am 1. September dann 10 Minuten gespielt, weil er halt gerade erst gekommen war. Also ja, die Ergebnisse sind nicht gut, aber trotzdem sehr überraschend. Und reiht sich so ein bisschen ein mit José Mourinho, wurde das ja ähnlich gemacht Anfang des Jahres. Da gab es meiner Meinung nach gute Gründe dafür, denn das hatte sich so langsam abgenutzt und die Roma war da schon während der Saison den Zielen hinterher und irgendwie hat sich dieser Mourinho-Fußball und die Roma irgendwie, ja, das Kapitel, glaube ich, war zu Ende. Und dann hat der Rossi ja wirklich, dürfen wir nicht vergessen, das letzte halbe Jahr guten Job gemacht, die Roma sogar noch mal Richtung Champions League Plätze geführt, hat nicht ganz geklappt. Im Europa League Halbfinale, das erinnern Sie vielleicht auch noch ein paar, haben sie gegen Leverkusen gespielt. Nachdem sie das Hinspiel zu Hause mit 2 Toren verloren hatten, waren sie 10 Minuten vor Schluss im Rückspiel gegen die damals noch ungeschlagenen Leverkusen vor der Verlängerung. Also der Rossi hat das schon sehr ordentlich gemacht und jetzt dann eben Vertragsverlängerung und jetzt plötzlich das Aus. Ja, da waren die amerikanischen Eigentümer energisch am Werk.
Und ist ja auch bei den Fans sehr beliebt, ne? De Rossi ist jetzt nicht,
Wenn es also Francesco Totti nicht gäbe, der Gott Nummer 1 in Rom ist, dann wäre Daniele De Rossi Gott Nummer 1. Also De Rossi ist eine der prägendsten Figuren dieses Clubs. Und kleiner Vorausblick, am Wochenende spielt die Roma zu Hause gegen Udinese. Da wird es ungemütlich werden im Stadion, denn die Fans haben schon angekündigt, dass sie das der Vereinsführung, die Art und Weise halt eben auch, nicht durchgehen lassen werden. Also das Klima ist jetzt auch für Juric kein angenehmes, der kommt da jetzt rein und eben wenn du eine Clublegende so entlässt, nach wie gesagt nur 4 Spieltagen, dann ja macht es das Klima drumherum auch nicht einfacher. Und noch ganz kurz, ich habe 3 der 4 Spieler der Roma auch gesehen und ich finde ja, also es gibt ja Spiele manchmal, und da waren viele Spiele dabei. Ich finde, es gibt sehr viele Spiele, wo oft nicht der Trainer der entscheidende Punkt ist. Und ich fand, die Roma hatte solche Spiele am Anfang der Saison. Nur zur Einordnung, in den ersten 2 Spieltagen, wo sie 1 Punkt geholt haben, hatten sie 4 Pfostentreffer, haben Riesendinger liegen gelassen, könnten schon in Cagliari, wo sie mit 0-0 starten, da köpft Dovbyk in der 80. aus 5 Metern an die Querlatte, den muss er halt setzen, dann steht es 1-0, dann gewinnen sie das, dann starten sie mit 3 Punkten, da schaut es schon ganz anders aus. Dann hatten sie ein gutes Spiel gegen Juve, eben vor der Länderspielpause. Juve damals ja noch so im Flow alles gewonnen und dann sind Turin echt 0-0 geholt, gut mitgespielt. Ich fand sogar nach Punkten vielleicht der leichte Sieger gewesen. Und jetzt kassierst du halt im 4. Spiel, ja, in der 96. den Ausgleich, wo du davor auch schon den Sack hättest zumachen können. Also was ich damit sagen will, ja, die Roma war noch nicht, hatte viele Baustellen noch, gar keine Frage. Aber in der Liga gibt es viele Clubs, die noch viele Baustellen haben. Das auch daran liegt, dass eben der Transfermarkt so lange offen war. Und dann einen Trainer nach nur 4 Spieltagen zu entlassen, wo auch ja die Spielsituationen sehr viele waren, wo nicht der Trainer derjenige war, sondern wo die Kollegen auf dem Feld das Ganze vielleicht hätten auch zu Ende spielen können. Wie gesagt, finde ich sehr ungewöhnlich. Man hat jetzt auch schon in Italien viel. Gasperini hat sich zum Beispiel gestern auf der Champions League Pressekonferenz dazu geäußert, gemeint, boah, er war mega überrascht, dass er entlassen wurde. Klar, da muss man jetzt sagen, dass sicher oft die Solidarität unter Trainern spielt da eine Rolle, was ja auch ganz normal ist. Aber ja, es ist eine Entscheidung, die, bin mal gespannt, ob die langfristig für die Roma dann halt auch Wirkung zeigen wird.
Vor allem, weil die schnelle Nachfolgeregelung mit Ivan Juric, über den sollten wir gleich auch noch 2 Worte verlieren, die hat ja 2 Dinge bewirkt. Das eine, und das wird euch ja auch gegangen sein, viel zu kurze Haltbarkeit von Edin Terzic kommt zu Mats Hummels in den Club Memes, die ich sehr witzig fand.
Und das kurzzeitig.
Das warf ich ihm mindestens genauso vor wie die Entlassung. Nein, natürlich Spaß. Aber zum anderen suggeriert es natürlich, dass man sich mit diesem Szenario schon befasst hat. Und da muss man ja dann schon die Frage stellen, nach allen Dingen, die du jetzt gesagt hast, was soll sich denn groß verändert haben seit Beginn der Saison, außer die Ergebnisse, die aber ja auch noch erklärbar sind. Man muss es ja als Alleingang oder Schnellschuss, vielleicht auch Overreaction der Eigentümer bezeichnen, wahrscheinlich, Christian, oder?
Ja, definitiv. Also nur noch mal kurz zur Einordnung. Im Sommer ist bei der Roma sehr viel passiert, gerade personell. Die Roma hatte ja die vergangenen Jahre, hatten sie durch ein Financial Settlement Agreement mit der UEFA, hatten sie relativ wenig Spielraum auf dem Transfermarkt. Das ist Ende der letzten Saison ausgelaufen. Und jetzt eben in dem Sommer konnten sie wieder frei agieren und haben wirklich viel investiert, haben mehr als 100 Millionen Euro ausgegeben. Fabian weiß es, sie haben Dovbyk, den La Liga-Torschützenkönig, geholt. Sie haben Soule geholt, argentinischer Nationalspieler. Sie haben im Mittelfeld jetzt eben Manu Kone geholt, was ich für einen Mega-Stil halte. Ich glaube, den haben sie für unter 20 geholt. Jetzt mittlerweile ein französischer Nationalspieler. Also der wird ihnen sehr, sehr gut tun. Ja, und den hat halt der Rossi bis jetzt gefühlt in 3 Trainingseinheiten gehabt. Dann haben sie in der Abwehr eben mit Hermoso, mit Hummels da auf dem, ja, dem Markt der vereinslosen Spieler wirklich noch viel Erfahrung dazu geholt. Aber wie gesagt, da kam halt auch vieles sehr spät. Und das alles zusammen zu mixen, ja, glaube ich, würde ich mal sagen, bedarf halt ein bisschen Zeit. Und dass sie die Zeit jetzt einem wie der Rossi überhaupt nicht gegeben haben, ist schon sehr, meiner Meinung nach, sehr, ja,
dumm. Sag's doch einfach.
Ja, du.
Nee, gerade bei einer Person wie dem Rossi, wenn er umstritten wäre,
ja,
wie
drin.
Mourinho, da konnte man es doch verstehen. Aber bei dieser Wahl, bei dieser Entscheidung ist doch völlig klar, wie die öffentliche Meinung ausfallen wird. Zumindest
absolut.
Eben unter den Fans. Und dann machst du dir da einfach ein Thema auf.
Ja, du machst dir einen riesen Fass auf. Der Punkt ist jetzt, sie spielen jetzt am Wochenende gegen die Udinese, da kommen wir später dazu, die sind Tabellenführer, die kommen also mit dem Lauf, das wird also unangenehm. Dann fängt ja auch für die Roma die europäischen Wochen an mit der Europa League. Klar, auf dem Papier ist jetzt der Serie A-Spieltag, die ersten nächsten Spiele vielleicht nicht die großen Namen, aber genau das hättest du dir der Rossi auch zugestehen können, dass du sagst, hey, jetzt hast du endlich mal alle an Bord, jetzt arbeitest du weiter an deinen Ideen. Und dann schauen wir, dass wir halt wieder ins Fahrwasser zurückkommen. Und selbst, das muss man auch kurz einordnen, selbst die nur 3 Punkte nach 4 Spielen, Milan hat 5 Punkte, also ist nicht weit weg. Ja, und selbst Juve und Inter stehen bei 8. Ja, das ist mehr, aber das sind 5 Punkte. Also mal bei aller Liebe, das ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, die Roma ist schon komplett weg. Und dementsprechend, ja, ganz, ganz komisch. Und weil du es ja sagst, wir müssen jetzt kurz über Juric sprechen. Juric bin ich jetzt schon auch sehr gespannt. Klar, er hat den Vorteil, er kennt die Liga sehr gut. Das ist sicherlich ein Vorteil, den er auch gegenüber von der Rossi hat, dessen wirklich erste große Trainerstation das logischerweise war. Er hat Torino in den letzten Jahren da sehr stabilisiert, immer so auf 9 und 10 einlaufen lassen. Und das ist halt für die Möglichkeiten von Torino, würde ich mal sagen, das höchste der Gefühle. Denn davor sind halt einfach die großen 8, die haben halt mehr Möglichkeiten. Letztes Jahr ist er sogar vor Napoli eingelaufen. Aber ja, Juric ist jetzt vielleicht auch nicht einer, wo du sagst, okay, das ist jetzt der, der jetzt alle Herzen höher schlagen lässt. Und wenn man sich anschaut, er hat anscheinend einen Vertrag bekommen jetzt für diese Saison mit Option, falls sie in die Champions League kommen, dass es sich verlängert. Auf gut Deutsch signalisiert die Clubführung ja damit eigentlich auch schon, falls es mit Juric in dem Jahr nicht klappt, dann werden wir nächsten Sommer uns schon wieder umschauen. Und das ist halt etwas, was für mich sehr weit weg ist vom programmatischen Denken eines europäischen Topclubs.
Es wird nicht passieren, aber Jürgen Klopp bei der Roma, das wäre lecker.
Das kann euch nur kurz sagen, der Name Sarri ist auch gestern kurz durch die Gazetten gesagt. Ja, da haben dann vielleicht ein paar vergessen, dass der zuletzt Lazio trainiert hätte. Und ich möchte wirklich nicht wissen, wenn die Roma, wenn die Amerikaner jetzt Sarri geholt hätten, was dann bei den Roma-Heimspielen los
ist. Oh, okay, also wir werden es beobachten. Das war auf jeden Fall etwas überraschender, würde ich sagen, diese Entscheidung. Ein bisschen weniger überraschend ist, dass wir, wenn wir jetzt über die Eredivisie sprechen, mal über Ajax sprechen. Vor allem für diejenigen, die uns bei YouTube zugucken, die nämlich sehen, Daniel, dass du im entsprechenden Trikot hier aufgeschlagen bist. Das ist natürlich stark, wenn wir hier den Trikot-Donnerstag immer ausrufen. Was gibt's denn bei Ajax zu berichten?
Ja, einiges. Während gestern die große Welt des Fußballs in der CL gespielt hat, hat auch Ajax gespielt. Es hat mich immer so ein bisschen an die guten alten Zeiten, als auch Ajax noch international in der Champions League vertreten war. Aber es war gestern Liga tatsächlich. Und das war schon ein bisschen besonders, denn das letzte Ligaspiel von Ajax war fast einen Monat her. Und in der Eredivisie gibt es im Prinzip gerade sehr viele Probleme wegen eines Polizeistreiks. Und die Polizei dort streikt für eine bessere Frühpensionierung. Und die Spiele, die bestreikt werden, sind aber jetzt immer Ajax-Spiele. Das war jetzt schon 3-mal der Fall.
Ausschließlich?
Also ausschließlich Ajax-Spiele bislang, genau. Und es war am 3. Spieltag gegen Fortuna Sittard. Das war das Spiel von gestern. Es war am 4. Spieltag gegen Feyenoord, der Klassiker, die natürlich auch sehr große Polizeiunterstützung braucht, das Spiel. Und es war dann der Spieltag gegen Utrecht jetzt, was jetzt vor kurzem erst verlegt worden ist, wo auch noch nicht klar ist, wann das überhaupt ausgetragen wird. Und gestern war das 5:0 von Ajax gegen Sittard. Und es war auch schön, mal wieder ein Ligaspiel sehen zu können von Ajax tatsächlich. Und das Ganze hat aber auch einen sehr bitteren Nachgeschmack, ein Geschmäckle. Denn Maarten Prink, das ist der Gewerkschafter von der Polizei, der ist, könnte man schon sagen, PSV-Fan. Also auf Twitter gab es mittlerweile einige Tweets, die dann rausgeholt worden, die dann entdeckt worden sind von einigen Fans, wie er durchaus hämisch über Ajax kommentiert hat, wie er sich freut, wenn PSV punktet. Und das Ganze wurde ihm natürlich zum Verhängnis, wenn dann auffällt, es sind 3 Spieler von Ajax, die von der Polizei bestreikt wurden und alle anderen Partien konnten nochmal stattfinden. Und das Ganze ist so ein bisschen... Quo vadis Ajax, habe ich es mal so auch als Thema gesetzt und als Thema genannt, denn es ist noch nicht so klar, wo die Reise hingeht. Mhm. Vergangene Saison gab es ja dieses desaströse Jahr für Ajax, wo man ja noch zwischenzeitlich Tabellenletzter war. Es war eine historisch schlechte Saison von Ajax mit viel Umbruch, mit viel Lärm, mit einem Sven Mislintat und so weiter und so fort. Und man hat jetzt eigentlich so die Hoffnung gehabt, dass das in dieser Saison in ruhigere Fahrwasser gerät. Mit dem neuen Trainer, mit Farioli, mit vielen neuen Spielern. Hat ja auch versucht, die ganzen, Transfers von Simpsons hat loszuwerden. Da ging dann zum Beispiel so ein Sosa jetzt auch nach Italien. Da ging jetzt auch ein Medic zu Bochum und so weiter und so fort. Und das Ganze ist aber jetzt auch schon wieder, würde ich sagen, sehr interessant, wohin die Reise geht. Allein schon wegen dieser Polizeistreikgeschichte hat Ajax jetzt 3 Spiele und alle anderen haben 5 Spiele auf dem Konto, bis auf die Vereine, gegen die Ajax hätte spielen müssen.
Aber weiß und der PSV-Fan da in der Polizeigewerkschaft, dass sie ihre Spiele schon nachholen? Also er kann es nicht dafür den Abstieg damit erzeugen von Ajax. Das ist ja total absurd.
Es ist absurd, aber ich würde sagen, es führt trotzdem zu Problemen für Ajax. Die Spiele werden zwar nachgeholt, aber du hast jetzt das Problem, dass du diesen Rhythmus nicht hast. Ich war auch sehr gespannt vorgestern vor dem Spiel gegen Sittard, wie sich Ajax präsentiert, wenn du halt seit einem Monat kein Ligaspiel mehr hast. Und auf der anderen Seite bekommst du halt hinten raus Probleme, wenn ein Terminkalender relativ dann hinten raus voll wird. Und das wird auch spannend. Ajax spielt hier international. Das heißt, es wird noch spannend zu sehen, wann diese Nachholspiele in den Kalender kommen, zwischen den anderen Ligaspielen, zwischen internationaler Wettbewerb, zwischen dem Pokal, zwischen dem Baker. Und das ist dann schon die Frage, wo die Reise hingeht, allein deshalb schon. Mhm. Und was eben auch spannend zu beobachten ist, ist in dem Zusammenhang auch, wie sich das neue Team einspielt. Du hast sehr viele junge Spieler, du hast aus Belgien einen Hrotz, der vorne mittlerweile sogar Stamm spielt, du hast hinten einen Harto, du hast einen Taylor, das sind alles sehr, sehr junge Leute, die sind teilweise auch 18, 19 Jahre alt und hast dann hinten raus im Transferfenster, als man Bergwijn endlich verkaufen konnte für 21 Millionen waren es, glaube ich, dann noch einen Weghorst geholt, einen Klaassen geholt, der bei Inter ja auch nicht mehr dann den Vertrag hatte. Und es ist eine spannende Mischung zwischen jung und aber auch sehr erfahren. Und dann ist die Frage, wie spielt sich das ein? Und wenn du dann natürlich kaum Spiele hast, wo du dich einspielen kannst, ist das natürlich, macht es den Weg nicht einfacher für Ajax letztendlich. Mhm. Muss aber nochmal dazu sagen, abschließend, dass es gestern sehr überzeugend war. Auch mit ein bisschen Glück. Es gab auch relativ früh eine rote Karte für Sittard, dann wurde es einfacher. Da stand es aber auch schon 2-0. Und das war ein Spiel, wo Ajax wirklich mal über eine fast schon volle Distanz souverän war. Also das letzte Ligaspiel vor einem Monat ging verloren gegen Preda, einen Aufsteiger mit 2-1. Das war nicht so souverän. Aber das ist im Prinzip das Thema, was man im Auge behalten sollte, was Ajax so macht.
Ja, und was der Polizeigewerkschaftspräsident da so macht, grundsätzlich sind ja Streiks immer gerechtfertigt, es gibt immer einen Anlass dafür, aber ob es dann wirklich immer nur die Spiele eines Vereins treffen muss, nun ja, das wird sicherlich ja auch in den Niederlanden diskutiert werden. Eine Frage muss ich dir jetzt aber stellen, wenn ich dich jetzt schon hier habe.
Ja.
Ich habe das Spiel Deutschland gegen die Niederlande gesehen und ich war extrem überrascht vom Hinterteil vom Brobbey. Weil im Grunde dieses Körperteil alleine wesentliche Teile des Spiels geprägt hat. Liegt das jetzt an mir, dass ich so überrascht war, oder hat er da auch einen besonderen Sahnetag gehabt? Du hast ihn ja dann öfter gesehen.
Also Brobbey ist, es ist eine Figur, an der sich, glaube ich, viele Leute polarisieren. Also auch bei uns im Team ist es so, er hat sich ja in Deutschland bei Leipzig nicht ganz durchsetzen können, sage ich mal. Und ich würde sagen, er hat auf jeden Fall Potenzial und ich würde aber sagen, es war schon eher ein Sahnetag von ihm an diesem Abend tatsächlich. Okay. Ich erinnere an das Spiel gegen Panathinaikos in der Quali jetzt von Ajax, wo er auch quasi extra nur für Elfmeterschießen eingewechselt worden ist und dann beide verhauen hat. Das ist dann auch mit tollen Memes, mit Flugsicherungen in Amsterdam, Schiphol warnt, der Ball ist noch unterwegs. Er wird oft belächelt, was dann aber zugleich dazu führt, dass seine Leistungen, die er dann auch bringt, dann oft so ein bisschen underrated sind. Mhm. Aber ich würde sagen, das war schon ein Sahnetag, aber es ist auch eine Figur, die sehr polarisiert.
Man kann sich sehr gut an ihm reiben, und es ist ja klar, wenn er den Hintern immer so rausstellt. Haha, ha, Entschuldigung. Ich muss auch noch erst auf Betriebstemperatur bekommen. Also das war unser Thema aus der Eredivisie, und dann kann ich Uli Hebel hier in der Runde begrüßen. Uli, schön, dass du da bist.
Freut mich auch, dass ich da sein darf. Grüß euch.
Ja, schön, dass du hier bist. Aber Nachzügler werden bestraft. Erst darf Fabian sein Thema machen und du darfst dann mit deinem Premier League-Thema kommen. Ist mir doch egal, dass du gestern Champions League kommentiert hast. Fabian, was ist denn das, was wir aus der La Liga, aus den ersten Spieltagen unbedingt wissen müssen?
Ja, ich habe euch ein Team mitgebracht, das die letzten Wochen und auch Monaten sehr guten und sehr offensiv und sehr erfrischenden Fußball spielt, und das ist Celta Vigo. Wir hatten es schon in der Ligatour letztes Jahr gesprochen, Ende des Jahres, glaube ich. Er hat ja im vergangenen Jahr das Zepter von Rafa Benitez übernommen, der im März entlassen worden ist nach chronischer Erfolglosigkeit, was so seine letzten Stationen allgemein widerspiegelt, wo Rafa Benitez überall noch im Einsatz war. Und Claudio Giraldes hat dann übernommen, wie gesagt, der Trainer der zweiten Mannschaft, ein junger 36-jähriger Fußballlehrer, und hat seitdem Celta Vigo, würde ich sagen, relativ progressiv nach oben geführt. Mhm. Und spielt, wie gesagt, einen sehr herzerfrischenden Offensivfußball. Marke, würde ich jetzt sagen, um den Bundesliga-Vergleich herzustellen, VfB Stuttgart. Die gewinnen öfter mal lieber 3-2 als 1-0 oder so in die Richtung. Und macht dementsprechend wirklich sehr viel Spaß, und sie stehen im Moment mit 3 Siegen und 2 Niederlagen aus den ersten 5 Ligaspielen auf Tabellenplatz 5. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl bei der Mannschaft, die eine sehr gute Mischung hat aus erfahrenen Leuten, den einen oder anderen werden wir vielleicht gleich noch ansprechen, und aus vielen jungen Leuten aus der eigenen Jugend, die natürlich Giraldes mit hochgezogen hat, die kannte er ja alle. Und er rotiert extrem in diesen 5 Ligaspielen. Die waren ja alle sehr gepackt jetzt aufgrund der internationalen Wochen, Länderspielen und so weiter. Es ist echt unglaublich, wie viele Positionen er schon ändern hat müssen, auch wegen Verletzungen, und teilweise eben auch einfach Mut dazu hatte, junge Spieler reinzuwerfen, die ihm normalerweise nicht enttäuscht haben. Und wie gesagt, Celta Vigo Moment Tabellenfünfter. Und macht unwahrscheinlich viel Spaß, den Jungs beim Kicken zuzusehen.
Ja, aber junge spanische Spieler, können die was?
Ja, wenn sie nicht nach Saudi-Arabien gehen. Schon mit 20, 21 Jahren wieder so ein Spieler von Celta Vigo, das letztes Jahr gemacht hat. Nee, auf jeden Fall. Taktisch finde ich die immer, muss ich sagen, schon sehr gut ausgebildet. Und was mir vor allen Dingen bei Vigo gefällt, der Trainer vermittelt ihnen Mut ins Dribbling zu gehen, Mut nach vorne zu gehen. Es ist ein unwahrscheinlich schnelles Umschaltspiel, was sie praktizieren. Bei Ballgewinn geht es eigentlich mit Vollgas nach vorne. Und sie haben, wie gesagt, auch das nötige Spielermaterial. Wer gerade wieder in Form kommt nach, ich würde fast sagen, 2 Jahren Krise, ist Borja Iglesias, der Stürmer, der auch bei Leverkusen letztes Jahr kurz mal zur Leihe war, der ja auch mal spanischer Nationalspieler war, dann bei Betis Probleme hatte im letzten Jahr in der Hinrunde, dann bei Leverkusen auch nicht wirklich groß zum Zug kam. Und der hat jetzt wieder ein bisschen das Vertrauen bekommen und hat schon 3-mal geknipst dort vorne, fühlt sich auch wieder wohl. Er ist ja selbst Galizier, das heißt, er ist auch ein bisschen wieder zurück in der Heimat. Da kommt wieder diese ganze Bindung zusammen. Es sind ja viele Galizier dann auch im Team, weil ja auch viele Jugendspieler da sind. Also da ist ein ganz gutes Klima in der Hinsicht. Und da gibt ein paar junge Wilde außenrum, wie zum Beispiel den Schweden Svedberg, den ich sehr interessant finde, mit 20 Jahren. Der verballert zwar noch einige Dinge, einige hundertprozentige oder Hochkaräter, aber man sieht, der Junge, der hat's drauf und da wird noch einiges passieren. Es gab am dritten Spieltag ein wunderbares Fußballspektakel, Villarreal gegen Celta de Vigo, das Villarreal mit 4-3 gewonnen hat. Villarreal ist gerade Tabellenvierter, die spielen so den ähnlichen Stil, haben aber nominell besseren Kader. Und dieses Spiel hätte auch 5-5 ausgehen können oder 5-6 für Vigo. Es war unglaublich, was die Mannschaften geboten haben. Nach dem 3-3 ging es eigentlich nur noch hundertprozentiger auf einer Seite, hundertprozentiger auf andere. Da hat eben dieser Svedberg schon ein paar verballert. Aber ja, macht einfach unwahrscheinlich Spaß, den Jungs beim Kicken zuzusehen und ist halt eine schöne Geschichte, ne, wenn man halt einen Trainer aus den eigenen Reihen hat, viele Spieler aus der eigenen Jugend hat und da ein schönes Gemengelage hinbekommt. Und ein Spieler würde ich noch ganz gern bei der Sache erwähnen, der ist einst von Barcelona vom Hof, naja, nicht gejagt worden, er ist mehr oder weniger auch freiwillig gegangen, Oscar Mingueza heißt er, das ist der... Ich mache wieder einen schönen Bundesliga-Vergleich, der Joshua Kimmich von Celta Vigo. Der ist eigentlich Rechtsverteidiger, spielt aber meistens in der Offensive dann doch eher die zentrale Mittelfeldposition. Hat 2 Tore erzielt, 3 Vorlagen gegeben, ist an jeder guten Aktion beteiligt, dem gelingt alles. Der hat, glaube ich, in allen 5 Spielen bisher die, naja, nicht die Kickernote 1 bekommen, aber sehr, sehr gut benotet worden. Und weil er auch einfach im Moment ja in der Form seines Lebens ist, mit 25 Jahren, könnte auch einer werden, wenn der so weiterspielt, der vielleicht wieder zurück auch in die Nationalmannschaft dadurch kommt.
Mhm. Könnte einer für Barca werden.
Und einer für Barca. Aber da ist es ja finanziell nicht ganz so einfach. Aber who knows? Ja, genau.
Und so wie ich gesehen habe, wie Uli genickt hat bei der Erwähnung von Oscar Mingueza, bin ich mir sicher, dass Uli bei einem seiner weitreichenden Streifzüge in der Vorbereitung auf irgendein Spiel über ihn schon gestolpert ist.
Ja, ich habe, glaube ich, die Debüts jeweils damals gemacht. Also es war, glaube ich, in der Corona-Saison, als der durchbrach, in Anführungszeichen. Und da hat er mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und ich hatte den auch in einem Klassiko. Das war, glaube ich, das beste Spiel seiner gesamten Karriere.
Okay, also Oscar Mingueza, den Namen merken wir uns. Bevor wir aber jetzt weitermachen, Fabian, habe ich noch eine Rückfrage. Weil wir hatten das doch schon mal. Wir hatten doch schon mal Celta Vigo auf Platz 4 nach 12, 14, 16 Spieltagen irgendwie so relativ weit in der Saison, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Und dann kam aber die Regression zur Mitte. Was ist denn anders jetzt im Vergleich zu damals vielleicht?
Ja, der Aufbau ist auf jeden Fall viel nachhaltiger. Ja, der Mannschaft, der Kader an sich ist wirklich sehr breit gestreut. Er rotiert viel, Trainer Giraldez, gibt also quasi jedem Spieler auch das Gefühl, wichtig zu sein, gibt den jungen Spielern Einsatzzeit ja, es ist einfach ein kleines Wohlfühlbecken im Moment für die Galizier, die eigentlich in den letzten Jahren auch mit dem Präsidenten es nicht immer ganz einfach hatten, die mit dem Stadion Probleme hatten, die institutionell eigentlich ja eher auf schwierigeren Beinen gestanden sind oder nach wie vor ja ein bisschen wackelig stehen, aber sie haben einfach einen unwahrscheinlich tollen Zusammenhalt gefunden und einem Trainer, den sie folgen, der erst 36 ist, der selber mal gekickt hat, zwar nicht wirklich professionell, aber zumindest die Jugend von Real, die Jugend von Atletico Madrid durchlaufen hat und ja, einem, dem man einfach folgt, dem man an den Lippen legt und oder ja, und wie gesagt, es funktioniert eben gut, diese Mischung aus diesen jungen Talenten und den ja erfahreneren Spielern, die vielleicht nochmal ihre letzte Chance suchen, nochmal eben noch eine ganz gute Saison zu spielen. Mhm. Genau. Man hat noch Iago Aspas, der ist inzwischen schon 36, aber auch der, oder 37 ist er entschuldigen, aber der kann halt den Jungen unwahrscheinlich viel mitbringen. Der ist nach wie vor nicht in jedem Spiel in der Startelf, aber wenn er kommt, ist ja ganz klar, wie er das Spiel beleben kann, wie er das Spiel lesen kann, wie er Pässe stecken kann, wie er selber abschließen kann. Also da ist einfach ein guter Mix zusammen bei Vigo und ich bin mir sicher, Max, da lege ich mich jetzt mal fest, da kannst du mich Ende der Saison dann festnageln, dass Celta Vigo nicht unten reinrutschen wird.
Stark. Ah, das ist wirklich die Geschichte, die sich jeder für seinen Verein wünscht. Du hast junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, den Trainer aus dem eigenen Nachwuchs und du hast noch diesen 37-jährigen Iago Aspas. Ich habe es nochmal gefact-checkt, weil ich konnte das nicht glauben. Letztlich bedeutet das einfach nur, wie alt ich bin. Dass Iago Aspas ist in meinen Augen immer Mitte 20 geblieben, aber gut.
Sieht auch nach wie vor eher in die Richtung aus.
Okay, da liegt es ja nicht komplett an mir. Also Celta Vigo, wir behalten es im Auge und wir merken uns deine Prognose. Die Hörerinnen und Hörer werden mich schon dran erinnern, irgendwann am Ende der Saison. Und dann wollen wir noch in die Premier League schauen, Uli. Wir haben ja bisher viele Überraschungen gehabt oder besondere Geschichten, die es an den ersten Spieltagen gab. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich muss ja ein bisschen umbauen jetzt. Das heißt, ich kann nicht mehr mit groß und klein kommen bei dir und mit positiv und negativ. Das heißt, ich mogel dir einen unter und fange mal an und sag, ich nenne das Thema Manchester City gegen die Welt, weil es auf der einen Seite impliziert, dass wir ein wenig über den Meisterschaftskampf, in Anführungszeichen, der ist ja noch nicht jetzt voll entbrannt, aber ein wenig darüber sprechen können. Und vor allen Dingen, ganz England spricht in dieser Woche selbstverständlich über die anfangende Anhörung hinsichtlich der potenziell 115 Vergehen Manchester Citys gegen die Nachhaltigkeitsregeln der Premier League. Währenddessen City aber das einzige Team ist, das noch perfekt ist, alle Punkte geholt hat und Erling Haaland hat, der selbst für seine Verhältnisse nochmal anders raushaut im Moment. Und so sind irgendwie in England schon wieder alle der Meinung, dass jetzt eigentlich nur noch die Liga selbst helfen kann, weil ansonsten ist der Meister eigentlich schon wieder gekürt.
Ja, also Erling Haaland hat ja offensichtlich das Ziel, so viele Tore zu erzielen wie Manchester City gegen die Nachhaltigkeitsregeln. Verschossen hat irgendwie 9 Tore von den 11, 9, die sie geschossen haben.
4, ja.
2 Hattricks, wenn ich es richtig gesehen habe. Stimmt genau. Die Geschichte, dass auf dem letzten, also auf dem Hattrick-Ball unterschreiben ja dann oft die Teamkameraden und stimmt es, dass da manche drauf geschrieben haben, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf und fuck off und so
weiter? Er selber hat auch schon ein paar Mal geschrieben, jetzt immer das Gleiche.
Jetzt auch. Okay, hat sich denn da was verändert, dass Erling Haaland so gut ist? Vor allem, was ist das für eine Nachricht an die Liga? Denn ich erinnere mich, dass Yogi und auch du, ihr habt immer wieder gesagt, naja, also wenn es mal so eine Schwächephase bei City gibt, dann ist sie immer im Herbst und dann rollen sie durch.
Ich habe das auch wieder stehen bei meinen Saisonvorbereitungsunterlagen. Ich streiche es jetzt aber, weil das ist, glaube ich, nicht mehr korrekt, das zu sagen. Das ist jetzt die dritte Saison, in der sie sehr ordentlich bis jetzt in dem Fall sogar perfekt starten. Ich glaube, dieses Märchen ist ebenfalls vorbei, dass die zu packen sind. Hat sich was verändert. Also Haaland, so fair muss man schon sein, nach einem Sommer, in dem ja alle bei der EM oder bei der Copa waren, hatte der frei. Und in der Vorsaison hatte er vor allen Dingen zu kämpfen mit so einer elendlangen Fußverletzung. Und die scheint auch weg zu sein. Mhm. Und das merkt man. Und zum anderen, und das ist das Erstaunliche an Pep Guardiola, immer wenn der Rest es geschafft hat, seine offensiven Muster zu kopieren, dann kommt er einfach mit was Neuem. Und so macht das gerade. Ist jetzt nicht gänzlich neu, aber der spielt halt wirklich nonstop mit 3-1-6 vorne. Und hat den Rechtsverteidiger Rico Lewis jetzt einfach nicht zum eingerückten Sechser gemacht, sondern zum eingerückten Zehner.
Also der Oscar Menges von City quasi.
Ich weiß nicht, ob.
Na gut.
Ja, doch. Ja, bleib. Ja.
Ich glaube,
das wird Rico Lewis gerne über sich lesen. Ja, ja. Das würde er sehr, sehr gerne über sich lesen. Da müsste er jetzt dann, wo würde er dann hingehen? Von Manchester City zu? Was wäre denn Celta Vigo der Premier League?
Tja. Oh. Tottenham, weiß ich nicht. Nee.
Setzt irgendjemand da auf Junge aus der eigenen Akademie und hat damit noch Erfolg und es ist noch irgendein Alter
Aber auf
da.
Junge Spanier, die Wanderers, früher zumindest.
Das stimmt. Wanderers auch eventuell.
Ja.
Auch einen spanischen Trainer. Ja, okay.
Deinen Fluss so unterbrechen.
Muss ich nochmal drauf rum überlegen.
Also ein 3-1-6 mit eben
genau
sehr vielen Offensiven vorne drin.
Genau, und vor allen Dingen in der Mitte, also es ist erstaunlich, wie intelligent einzelne Spieler sind. Also er überrascht mich immer noch nach all den Jahren, die Bernardo Silvas, die Gündoans und wie sie alle heißen und wie sie es schaffen, trotzdem quasi gegen jedes Pressing ganz simpel rauszukommen. Selbst jetzt am Wochenende gegen Brentford mal schwierige 20 Minuten gehabt, Gegentor nach 23 Sekunden sogar kassiert, aber kein Problem. Dann machen sie es halt hinterher und dann kommt sogar mal wieder eine Torhüterleistung zustande, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Also City ist legit, das ist so. Und das Problem bei Arsenal ist im Moment, die treffen ja jetzt schon aufeinander am Wochenende. Leider, möchte ich fast sagen, weil Ødegaard da gerade fehlt und Declan Rice ebenso. Das ist natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Jetzt macht das Arteta zwar sehr, sehr clever, so ähnlich wie ich mir das schon gedacht habe, hat das alles soweit gelöst, hat wieder ein eher defensiveres System, das sehr, sehr stark aufs Pressing ausgelegt ist implementiert. Es hat jetzt auch am Wochenende gegen Tottenham schon mal ganz gut funktioniert. Ich glaube nur nicht, dass es gegen Manchester City funktioniert. Und dann gibt es noch den dritten im Bunde, also nicht Newcastle, die habe ich jetzt trotz der guten Punktzahl nicht mit dabei, ganz oben, weil die Leistungen nicht den Ergebnissen entsprechen, sondern Liverpool. Auch wenn es da jetzt gegen Nottingham nicht gut ging mit Arne Slot zum ersten Mal, finde ich eigentlich, dass das im Wesentlichen einfach Jürgen Klopp Plus ist, in Anführungszeichen. Also die Elemente, die sie hatten, die sie sehr gut gemacht haben, dieses extreme Umschalten, aber angereichert durch etwas mehr Spielkontrolle, einen etwas gemächlicheren Aufbau und dadurch weniger Tempo im Spiel, weniger Vertikalität. Das war immer mein Vorwurf an Liverpool, dass sie vielleicht etwas zu schnell umschalten und dann komplett die Linie verlieren, wenn es dann ein, zweimal hin und her geht. Und jetzt sind sie dadurch deutlich besser gestaffelt. Und ich muss gestehen, ich freue mich sehr, dass Oranje Football da ist, die ich sehr, sehr schätze. Deswegen wollte ich eigentlich den Unsung Hero noch schnell Ryan Gravenberch nennen. Ich baue den jetzt aber schnell damit ein. Mhm. Vielleicht ist Ryan Gravenberch die Lösung aller Probleme für Liverpool auf der Sechserposition. Das ist der Wahnsinn, wie der gerade loslegt. Ich habe das nie für möglich gehalten, dass der so stark einen Einzelsechser geben kann, wie er es gerade tut. Der spielt echt Wahnsinn im Moment.
Ja, wenn ich da kurz eingrätschen darf. Das haben wir auch gesehen in der ersten Nationalmannschaft, dass dann auch irgendwelche Pässe mit so einer Übersicht und Präzision angekommen sind, was wir vor einiger Zeit auch nicht gedacht haben, dass das aus diesem Fußball rauskommt. Also das muss man wirklich sagen, dass es auch nicht nur im Verein ist und das Slot, sondern jetzt auch in der ersten Nationalmannschaft der Fall war bei Ryan Gravenberch.
Ein sehr gut.
Da sieht man, wie viel Potenzial auch wirklich in ihm steckt, wenn er nochmal aufblüht. Und er kann auch wirklich für Liverpool wichtig werden.
Aber kann er eine Six holden? Das ist das Einzige, was mich interessiert. Weil dann wäre doch einer für die Bayern.
Ja, da könnte man mal drüber nachdenken, ob man den holt und dann auf der Bank schmoren lässt.
Oh Mann, nicht schlecht, ey. Solchen Spielern auch mal Vertrauen zu schenken, ja?
Vielleicht, ja. Gute Idee.
Das ist... Vertrauen aber wird überbewertet.
Fairerweise muss man echt sagen, das lag nicht nur an den Bayern in dem Fall. Der war wohl sehr ungeduldig.
Mhm. Okay. Aber jetzt haben wir quasi das auf der einen Seite, eben das Sportliche bei Manchester City, das ist auf jeden Fall zu loben. Auf der anderen Seite, wenn ich mir zum Beispiel einfach nur die Transfers angucke, Uli, dann sehe ich in der Vorsaison noch Ausgaben, Nettoausgaben von über 130 Millionen Euro. In dieser Saison sehe ich ein Transferplus von fast 120 Millionen Euro, so grob. Hat das etwa mit diesen 115 Anklagepunkten zu tun?
Ich möchte sagen, jein, weil der untersuchte Zeitraum ist ja eigentlich schon abgeschlossen. Schon, trotzdem, ne? Haben wir gelernt, also glauben wir gelernt zu haben, leider Gottes, das ist ja nach wie vor der große, große Kritikpunkt an der ganzen Sache. Die Premier League ist hinsichtlich der Strafen und der zustande gekommenen Urteile nicht transparent. Ich meine aber abzulesen an den zwei Fällen, das ist natürlich jetzt auch, merk schon, das ist dämlich, was ich sage, aber ich meine abzulesen an den zwei Fällen, dass die Premier League sowas wie wir probieren Besserung ganz leicht honoriert. Bei Nottingham weiß man es ja auch sogar, dass die noch versucht haben, ist auch eine total witzige Geschichte, der Zeitraum ist abgelaufen, sie haben noch versucht, Brennan Johnson loszuwerden. Der hat so einen ganz witzigen juristischen Term, Spieler 1A oder irgendwie so, glaube ich, nennen sie den in den Akten. Aber ich gehe davon aus, dass es Brennan Johnson ist. Man hat noch versucht, den Spieler zu verkaufen, um einfach den Verlust etwas zu mindern, und hat es aber dann aufgrund des Beraterwechsels und dann des anderen Clubs nicht geschafft. Aber man hätte es ja gemacht, deshalb hat man dann -1 gegeben aus Sicht der Premier League. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass City A schon für jetzt zeigen möchte, wir haben es verstanden, und B schon für den nächsten Zeitraum denkt. Denn gerade hat die ganze Premier League echt Angst, weil niemand gedacht hat, dass die das so rigoros durchziehen. Mhm. Und dass die wirklich auch blutige Nasen verteilen mit ja zum Teil schon echt gewaltigen Punktabzügen. Also damit hat ja niemand gerechnet, dass sowohl Everton als auch Nottingham nicht beim allerersten Mal davonkommen mit einem, naja, dann seid halt vorsichtig beim nächsten Mal, sondern bei Everton ist ja noch nicht mal gesagt, ob die nicht nochmal einkriegen für denselben Zeitraum. Und bei Nottingham sollte durch sein, aber keiner weiß es so richtig. Und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass City sagt, ja, Moment, dann schauen wir lieber mal.
Ja, ansonsten hätten die Joao Cancelo nicht abgegeben, glaube ich. Das ist bestimmt eine wichtige Rolle in den Planungen von Pep Guardiola gespielt. Nee.
Bist du gut aufgelegt, ne?
Das hat mir einfach so gefehlt. Es hat mir so gefehlt, euch zuzuhören und mir die ganze Zeit zu überlegen, ist es jetzt eher wie Hoffenheim oder ist es wie Wolfsburg? Welchen Bundesliga-Vergleich kann ich da machen? Aber gibt es eine Zeit, eine Timeline, wann das jetzt dann zu einer Entscheidung kommen wird?
Ja, leider viel zu spät. Das ist ja auch immer der Kritikpunkt. Der Große ist Nummer zwei. Alle rechnen im März mit einem ersten Urteil, das dann ja wieder einmal kurz nicht hingenommen wird von Manchester City. Und dann kann es halt sein, dass das voll ins Meisterschaftsrennen reingeht, was dann zusätzlichen Spannungsbogen schafft. Aber ich finde, das ist einfach doof. Man muss fairerweise dazu sagen, finde ich auch, weil das lese ich jetzt überall schon, dass alle sagen, hoffentlich macht die Premier League den Prozess richtig, damit City endlich verknackt wird. So ist es nicht, ne? Das sind erstmal nur 115 und es gibt einen Journalisten, der tatkräftig mitgeholfen hat beim Rausbringen dieser Punkte, der sagt, es sind sogar mehr. Das hat die Premier League nur falsch kommuniziert, aber in all diesen Punkten ist nicht klar, dass ein Verstoß vorliegt, sondern das ist offen, dieses Rennen. Und ich will auch gar nicht hergehen und sagen, ich hoffe, sondern ich möchte gerne, also ich würde es gerne auch dann wissen, transparent, was sind denn die Punkte und wie sind sie jeweils bewertet worden? Also sprich, wie ging es aus, damit ich was ableiten kann, auch für die Zukunft, weil ich habe das Gefühl, damit werde ich mich noch öfter rumschlagen jetzt in den nächsten paar Jahren. Aber es ist nicht, das ist nicht so, dass da schon eine Vorverurteilung da sein sollte, sondern stopp. Das, jetzt guck mal erstmal.
Jetzt wird 115 Mal gestritten, deswegen dauert es ja auch
genau, bis März. Genau, ganz genau. Deswegen dauert es und City ist ja nicht kooperativ. Das ist ja auch ein großer Unterschied zum Beispiel zu Nottingham Forest und in Teilen auch zu Everton, die manche Bilanzen offengelegt haben. Forest ja komplett vollumfänglich, weil die eh schon wussten, dass nichts zu holen ist. Dafür haben sie ja auch nochmal minus einen bekommen. City tut es nicht und behauptet, wir haben nichts verkehrt gemacht. Und das ist potenziell möglich, dass dem so ist. Kann natürlich einfach auch nur eine Prozessstrategie sein, das weiß ich nicht. Aber was mich ärgert, auch in seriösen Medien, dass so getan wird, als ja gut, jetzt müssen sie nur den Prozess führen, damit wir endlich mal dieses Exempel statuieren. So ist es nicht. Also so nehme ich nicht wahr und so möchte ich es aber auch nicht haben.
Ja.
Uli, ich kann dir nur aus italienischer Erfahrung schon mal viel Spaß damit wünschen. Bei Juve ist das jetzt ungefähr 2 Jahre her und da fiel das Urteil auch in der Zeit und ich kann dir schon mal viel Spaß damit wünschen, was alle anderen dann in der Liga dazu zu sagen haben. Denn da, wie du es sagst, da müssen wir nicht drum herum reden, dass solche Entscheidungen massiven Einfluss auf die, auf eine Tabelle, auf eine Endkonstellation, wie auch immer, haben werden. Ja, das ist nicht schön aus sportlicher Sicht, ja.
Ja, das stimmt. Da bin ich auch schon echt gespannt drauf. Und ich meine, die Pressekonferenzen werden auch unerträglich in dieser Zeit, weil es einfach immer noch mehr um ein total gesetztes Thema geht, zu dem Guardiola ausnahmsweise mal nichts sagen wird.
Ja, genau. Ja, und auf der anderen Seite ist das aber durchaus interessant, dass wir fast so Verteidigungskämpfe sehen, in La Liga ja auch. Ich denke, wir müssen da jetzt nicht mehr ins Detail reingehen, aber es ist interessant, dass sich verschiedene Ligen jetzt schon Nachhaltigkeitsregeln gegeben haben, die den Turbokapitalismus auch nur ein bisschen einbremsen, wirklich nur ein ganz kleines bisschen, aber dass man eben auch bereit ist, das eben durchzuziehen und dass da große Namen, Barca bei La Liga jedes Jahr aufs Neue oder Sevilla, werden wir ja noch drüber sprechen, sicherlich, dass die da auch von betroffen sind. Und das ist ja schon interessant. Ich frage mich, was da passiert ist, also außer Corona. Corona war ein wichtiger Faktor. Aber woran das sonst liegt, dass die Liga-Verbände, die Gemeinschaft der Vereine glaubt, das tun zu müssen. Und ich bin gespannt, wann wir das auch noch in anderen Ligen sehen. Also vielleicht kann der Polizeigewerkschafter ja irgendwie nach seinem Job dann irgendwie so ein Tribunal anführen und dann wird immer Ajax angeklagt.
Uli, noch ein kleines Angebot in Sachen Haaland. Falls ihr Acerbi in der Premier League mehrere Wochen lang in euch ausleihen möchtet, macht das, denn der Herr hat einen Herrn Haaland jetzt ja schon zum zweiten Mal relativ gut im Griff.
Und hast du es gesehen? Der Haaland hat echt gebaggert am Trikot.
Ja, ist Wahnsinn.
Der wollte nicht loslassen. Er hat echt gesagt, komm, jetzt gib her. Und ich hatte das Gefühl, dass der Jeremy sagt, nee, komm, habe ich schon versprochen, aber dann, da war er hartnäckig, ja.
Ja, aber ist echt auffällig, weil, wie gesagt, gestern wieder im Champions League Finale war es ja ähnlich. Da hat Jeremy echt auch einen guten Job gegen Haaland gemacht. Und ja, gegen so eine Maschine, wie du ja gerade gesagt hast, die auch mit dem Selbstvertrauen daherkommt, dann das jetzt schon zum wiederholten Mal so zu spielen. Also das Match-up sozusagen liegt Acerbi ziemlich gut. Ja.
Allgemeine Blaupause. Also wenn wir schon mit den Vergleichen sind, dann ist Inter sowas wie Brentford.
Ja. Hat man, glaube ich, gestern
nicht andersrum wohlgemerkt, nicht andersrum.
Aber hat man bei Guardiola gestern ja auch wieder gehört, gell, wie er gemeint hat, ja, so zwischen den Zeilen, die liegen uns halt nicht wirklich. Ja,
es ist echt der Gegner mit der Art und Weise, ja. Da haben sie gar keinen Bock drauf. Ja. Und so ähnlich hat es Brentford auch am Wochenende gemacht, zumindest die ersten 20 Minuten, mit etwas mehr Aggression ab Abstoß, aber also starkes Spiel von Inter.
Also 0-0 in der Champions League am gestrigen Mittwoch für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht bekommen haben. Damit sind wir schon einmal durch alle Ligen durchgeflogen und jetzt wollen wir unsere Awards verteilen. Das heißt MVP, Unsung Hero und Moment der letzten Woche oder Moment der Woche. Wir fassen das ein bisschen breiter, es muss sich nicht auf den Spieltag beziehen. Und da gehen wir jetzt reihum durch. Daniel, du hast schon so lange nichts mehr sagen dürfen. Stell uns doch mal deinen MVP vor.
Also mein MVP ist von Asad Alkmaar, Troy Parrott. Mhm. Den muss man nicht zwingend kennen. Der ist doch relativ jung, der ist erst 22, hat aber schon die typische Leihkarriere in der Premier League durchlebt. Der kommt aus der Tottenham-Jugend und war dann bei Millwall, bei Ipswich Town, bei den Milton Keynes Dons, bei Preston North End. Immer so eine halbe Saison, eine Saison Leihe, dann wieder zurück.
Also das klingt ehrlich gesagt wie das Loch von einem richtig geilen Groundhopper.
Ja, also, das ist richtig. Also gerade mit Millwall und Preston North End, also Millwall war ich sogar schon mal, Preston würde ich auch gerne hin. Das sind coole Vereine, aber die coolsten kamen dann später, nämlich die der Eredivisie. Um ein bisschen Werbung zu machen. Er war dann 23, 24 bei Excelsior Rotterdam für eine Saison, hat da 10-mal genetzt und ist jetzt fest sogar bei Alkmaar und hat die ersten 5 Spiele gespielt von Beginn an, hat jetzt 4 Tore erzielt beim 9-1 von Alkmaar gegen Heerenveen. Es war eine furchtbare Niederlage für Heerenveen mit Robin van Persie als Trainer, der jetzt neu ist. Der ist jetzt neu als Trainer bei Heerenveen und darf gleich mal in seiner ersten Saison ein 9-1 rechtfertigen. Es gibt, glaube ich, schönere Aufgaben als diese. Aber Troy Parrott ist mit diesem Viererpack dann wirklich angekommen und zeigt auch noch mal so ein bisschen, was Asad Alkmaar so ein bisschen ausmacht. Um mal Vergleich zu ziehen, es ist quasi so als Eintracht Frankfurt, der Eredivisie, könnte man sagen.
Du passt hier immer schon so gut rein, Daniel.
Ja, natürlich. ich würde es wirklich mit Frankfurt vergleichen, die es immer schaffen, also Alkmaar, Spieler zu holen, die so ein bisschen unterm Radar fliegen. Parrott jetzt nicht ganz, der hat ja jetzt schon vergangene Saison gezeigt, was er kann. Aber die holen die, verkaufen die dann ein, 2 Jahre später für das Dreifache. Also quasi so der Hugo Ekitike oder Pacho zum Beispiel. Können sie auch. Sie haben jetzt ersetzen müssen Pavlidis, der nach Benfica gegangen ist, der ja auch, glaube ich, bei einigen Bundesligisten im Gespräch war. Sogar bei Frankfurt, glaube ich, sogar. Und der ist weg. Jetzt ist Parrott da und der hat jetzt gleich mal einen Viererpack geschossen gegen Heerenveen. Und ist damit mein MVP des Spieltags jetzt.
Stark. Und man muss sagen, obwohl er schon so viele Leihstationen hatte und die Liste ist wirklich lang, ist er 22 Jahre alt. Also das ist, wenn du halt immer für eine Halbserie verliehen bist. Das ist, ja. Gut, wir werden es beobachten. Und spielt er zentral oder spielt er auf dem Flügel? Weil er kann beides laut seinem Profil hier.
Genau, also er wird zentral in der Regel eingesetzt. Das ist quasi wirklich der 1-1 Satz von Pavlidis bei, also er hat auch die 9 und macht zumindest jetzt mal seinen Namen aller Ehre. Er brauchte ja ein bisschen, die ersten 4 Spiele waren torlos, was nicht heißt, dass er fürs Spiel irrelevant war, also er macht die Bälle auch gut fest und bewegt sich gut, aber am Ende brauchst du 2 Tore und die sind jetzt zumindest mal da, seit letzter Woche.
Stark, Troy Parrott, den Namen merken wir uns und dann gibt's ja noch einen völlig Unbekannten, den wir in La Liga mal feiern müssen. Da haben sich bestimmt vorhin schon einige gedacht, was, das ist nicht das wichtigste Thema aus La Liga? Das kann ja gar nicht sein. Fabian, wollen wir vielleicht doch ein bisschen über Hansi Flick sprechen?
Wir müssen über Hansi Flick sprechen. Es ist für mich auch ich weiß nicht, ob es die große Überraschung ist, aber es ist definitiv überraschend, wie er mit diesem Chaos-Club im Moment, zumindest muss ich ihn so bezeichnen, FC Barcelona in die Saison gestartet ist, mit 5 Siegen aus 5 Spielen, mit 17-4 Toren, mit einem wunderbaren Fußball, mit einem Mut, dem ich ihm auch zusprechen muss. Der hat jetzt die ersten Spiele mit 2 Spielern aus der zweiten Mannschaft im zentralen Mittelfeld agiert, auf der 6er, auf der 8er Position, bis Pedri jetzt wieder fit geworden ist, die letzten zwei Spiele. Leider hat sich einer der beiden, also die beiden heißen Juan Bernal und der andere heißt Marc Casado, und der Bernal hat sich leider vor nicht letzten Spiel, sondern vorletzten Spieltag einen Kreuzbandriss zugezogen und ist jetzt leider raus, war aber mit 17 Jahren einfach schon Taktgeber, das erste Mal überhaupt, dass er für Barca gespielt hat. Und Marc Casado spielt nach wie vor, denn es ist unter anderem ja noch Gavi verletzt und Frenkie de Jong verletzt. Und der macht es auch einfach richtig stark, hat einen Traumpass hingelegt beim Kantersieg von Barcelona jetzt am Wochenende in Girona, bei ihm, ja, einer der Erzfeinde, zumindest lokales katalanisches Derby. Unglaublich. Also da muss ich dem Kollegen, oder was heißt nicht dem Kollegen, aber da muss ich Hansi Flick echt ein großes Lob aussprechen und seinem Trainerteam, wie die das hinbekommen haben, auch in dieser schwierigen Sommerphase in das Team zusammenzuhalten, unbeirrt all dieser Transfergeschichten, dieser Wirren, dort ja relativ ruhig gearbeitet hat, und was die im Moment da auf dem Platz hinzaubern, ist wirklich wirklich sehenswert. Natürlich mit einem Lamine Yamal, der also ich weiß es nicht, aber
wer ist der gut?
Nee, also ist wirklich überragend, finde ich, vor allen Dingen. Also Messi war in dem Alter auf jeden Fall nicht, weit nicht so spielentscheidend wie Yamal ist. Jetzt kann man natürlich sagen, bei Messi standen ja noch viele Stars außenrum und die mussten ja vielleicht dann eher die Tore machen und so weiter. Aber Lamine Yamal macht mit 17 Jahren den Unterschied, er entscheidet die Spiele. Was habe ich mir aufgeschrieben? 3 Tore, 4 Assists in 5 Spielen. Unfassbar einfach. Und Barcelona ist komischerweise, wie gesagt, total ruhig, entspannt, sportlich. Alles andere ist natürlich nach wie vor Chaos. Ihr habt es ja mitbekommen im Sommer. Die halbe zweite Mannschaft wurde verkauft. Irgendwelche Spieler mussten noch weggenommen, um irgendwie Dani Olmo zu finanzieren, der die ersten zwei Spiele nicht spielen durfte, weil er so gehaltsmäßig noch nicht reingepasst hat. Also Katastrophe nach wie vor, die Führung von Präsident Laporta. Aber ich habe mich jetzt entschieden, Barcelona nicht als Hauptthema zu nehmen. Das soll dann mein Kollege Alex Trücker machen. Der ist ja da noch ein bisschen mehr mit dem Herzen dabei. Aber wie gesagt, Hansi Flick, MVP, ohne Frage, the man of the Liga bisher.
Und da sieht man nämlich mal, wohin meine beißende Ironie und meine schlechten Witzchen immer führt. Ich habe es ihm nicht zugetraut, habe das hier deutlich kundgetan. Natürlich warten wir jetzt mal ab, wie es noch in 10, 15, 20 Spielen aussieht. Aber dieser Start ist definitiv erwähnenswert gewesen und eben, also ich möchte es nochmal herausstellen, du hast es schon genannt, aber 5 Spiele, 17 zu 4 Tore, das ist schon nicht so schlecht, muss man sagen. Hansi Flick, ja. Oder wie du ihn genannt hast, Gansi Flick, da fand ich auch sehr schön. Ich überlege, dass ich die
Show Notes. Copyright allerdings beim Kollegen Trücker, also Gansi Flick kommt von ihm, aber ist nett.
Stark, sehr, sehr schön. Das ist unser MVP aus La Liga. Christian, wen wollen wir in der Serie A hervorheben?
Wir gehen ins beschauliche Udine, denn Udinese grüßt von der Tabellenspitze nach 4 Spieltagen und nehmen uns den Herrn Florian Thauvin zu Herzen. Ja, genau, dafür dreh ich jetzt kurz den Kopf schütteln.
Warte,
genau.
Lass mich raten, du hast seine Debüts kommentiert, du hast mal mit seiner Mutter gesprochen.
So alt bin ich auch noch nicht.
Genau, also mal kurz zur Einordnung. Thauvin,
ich weiß zu viel über den, ja.
Französischer Weltmeister von 2018, also war Teil des WM-Kaders, Marseille, Newcastle, deshalb hier da die Reaktion von Uli. Und dann ist er nach Mexiko gewechselt für sehr, sehr, sehr viel Geld, hat einen wahnsinnig hochdotierten Vertrag unterschrieben, ist er auf die Spuren von Gignac gegangen, der ja der andere Franzose, der in Mexiko da groß durchgestartet ist. Aber das hat nicht so funktioniert. Anscheinend wurden am Ende auch sind ein paar Gehaltszahlungen ausgeblieben. Lange Rede, kurzer Sinn, im Winter 2023, im Januar 2023 ist er zu Udine gekommen. Ja, und jetzt ist er, letzte Saison hat das so halb funktioniert, ich glaube am Ende waren es 5 Tore. Und jetzt steht er, jetzt ist er neuer Kapitän der Mannschaft und steht nach 4 Spieltagen mit 3 Toren und einer Vorlage auf Platz 1 der Scorer. Hat am Wochenende lag Udinese 0-2 in Parma zurück. Parma Überraschungsmannschaft, hatte Milan schon geschlagen, gegen Napoli groß gut mitgehalten. Und dann dreht Udinese das Spiel noch, gewinnt 3-2, Thauvin macht 2 Buden Und genau, Udinese jetzt auf Platz 1. Tovin auch die meisten erfolgreichen Dribblings der Liga bisher, also kleiner, wuseliger, so hinter der Spitze. Die haben mit Lorenzo Lucca drin so einen massiven Neuner und Tovin wuselt da vor sich hin, knipst jetzt auch, spürt die Verantwortung eben als Kapitän. Und neben Tovin müssen wir jetzt logischerweise auch Kostja Runjajic kurz nennen, denn das ist eben der Trainer, der neue Trainer in Udine. Kam ja aus Polen und ja, macht da im Moment einen sehr, sehr, sehr soliden Job, hat im Prinzip gar nicht viel geändert. Also dieses 3-5-2, 3-4-2-1, das Udinese jetzt eigentlich mittlerweile schon seit vielen Jahren spielt, hat da einfach durchgeführt, aber hat Ordnung reingebracht, ein bisschen mehr kreative Momente, eben für die eben steht Tovin. Und anderer Name vielleicht, der ein paar noch was sagt, Gökhan Inler, ehemaliger Schweizer Nationalspieler, langjähriger Udinese-Spieler, der jetzt auch technischer Direktor ist, der das zusammen mit Runjajic führt. Und ja, jetzt steht Udinese als alleiniger Tabellenführer zum ersten Mal, Achtung, seit 13 Jahren. Damals noch, jetzt mal schauen, wer die Herren noch kennt, Totò Di Natale, Antonio Di Natale damals noch bei Udinese im Tor, Samir Handanovic und in der Abwehr einer der großen Bayern-Legenden, Mehdi Benatia. Also schöne Geschichte, dass das beschauliche Udinese ja so gut gestartet ist.
Zeigt leider aber auch, was so eine Tabellenführung nach 4 Spieltagen aussagt. Ist,
nochmal, brauchen wir jetzt, ja, deswegen habe ich es ja auch nicht zum großen Thema gemacht, das sind 4 Spiele, das wird sich alles wieder einpendeln, aber Udinese war letztes Jahr bis zum letzten Spieltag, noch eine halbe Stunde vor Schluss waren die vorm Abstieg. Genau. Und dementsprechend tut es jetzt logischerweise gut, auch wenn sich das alles wieder einordnen wird. Aber du hast jetzt einfach mal nach 4 Spielen schon 10 Punkte und die könnten dir auf lange Frist dann sicherlich helfen und dir auch ein bisschen mehr Ruhe und Stabilität geben.
Ein Abstiegskandidat, der in der Nachfolgesaison an der Tabellenspitze mitmischt, ist Kostja Runjajic, der Sebastian Hoeneß.
Dazu sprechen wir uns dann in ein paar Monaten nochmal.
Ja, wäre einer für die Bayern.
Ja, hat er einen Spitznamen schon bekommen von der italienischen Sportpresse? Das würde mich interessieren.
Habe ich jetzt noch nicht mehr bekommen. Vielleicht, weißt du, in Udine ist das alles, da gehen die Uhren ein bisschen anders. Also das ist alles sehr, da ist nicht so, der Medienrummel nicht so groß. Alles ruhig da. Also die machen sich jetzt auch da kein Riesending draus. Deswegen habe ich es jetzt eben auch in die Boards gepackt. Die können das einschätzen. Nee. Die wissen da, was sie tun. Und wie gesagt, die haben einfach schon mal 10 Punkte nach 4 Spielen. Das wird ihnen den Job in den nächsten Monaten deutlich erleichtern.
Den Eindruck habe ich aber auch. So, und dann fehlt uns noch ein MVP aus der Premier League. Und nachdem Erling Haaland schon genannt wurde, bin ich jetzt wirklich gespannt, Uli.
Ich jubel dir immer einen unter. Und das mache ich jetzt hier auch. Wenn es ein Überraschungsteam gibt in England und obwohl es nicht überraschend ist auf der einen Seite, weil das Programm so leicht war, bis auf Liverpool, dann ist es Nottingham Forest, die gut performen und es gibt, glaube ich, nur einen, den man dann, es gibt zwei, die man nennen könnte, Chris Wood, der einfach fleißig trifft die ganze Zeit, aber vor allen Dingen Morgan Gibbs-White, der einfach die Offensive da ist. Also wenn der ein vernünftiges Spiel hat, dann ist Nottingham vernünftig und andersrum gesagt, wenn der ausfallen sollte, dann sind die weg vom Fenster. Dann traue ich denen gar nichts mehr zu. Und deswegen seien die genannt, weil auch Morgan Gibbs-White eine ganz interessante Biografie hat, wie die meisten, die wir jetzt hier genannt haben. Also relativ linear zwar, aber kam für runde 30 Millionen Euro als absoluter Ersatzspieler, also der war nie mehr, hat, glaube ich, nicht mal einmal von Beginn an gespielt für die Wolves seinerzeit zu Nottingham Forest. Und dann haben wir halt damals gesagt, ja, genau so krank ist das System in England nämlich. Und 2 Jahre später sieht es aus, als wäre es geschenkt für das, was der macht, weil er debütiert für England jetzt auch in der Länderspielpause, sah gut aus, ist so eine, also hat so ein ganz freakiges Talent, weil der so schnell ist, so beweglich zur Seite. Und ich nenne solche Spieler immer All-Action. Also so eine 8 bis 10, das weiß ich noch gar nicht ganz genau, wo es dann idealerweise mal hingeht, aber auf alle Seiten, nach vorne, nach hinten, zur Seite, der ist überall und ist ein guter Verteidiger, ist super clever im Pressing und hat dann aber obendrauf auch nochmal dieses wahnsinnige Tempo für sämtliche Konter, die er fahren könnte, ist clever abseits des Balles. Und ist halt so unberechenbar. Und das ist das, was Nottingham Forest sonst so nicht hat. weil die sind ansonsten sehr, sehr berechenbar. Aber sie haben den Sieg geholt, den sie, wenn sie ihn holen, immer holen, gegen Liverpool jetzt am Wochenende auch, und haben einfach nur 0-1 gewonnen. Nachdem die erste Hälfte, haben sie es einfach mal ausgehalten. In der zweiten Hälfte macht dann Nuno Espirito Santo, also ich glaube, der hat einen sehr guten Analysten, weil ab zweiter Hälfte sieht es einfach immer besser aus bei denen. Mhm. Und dann haben sie langsam angefangen, ihre ein, zwei Konterstrategien auszufahren, und irgendwann war einer drin. Da war zwar jetzt Gibbs White nicht direkt beteiligt, aber hat aus meiner Sicht trotzdem großen, großen Anteil an der ganzen Sache.
Mhm. Den Namen, den merken wir uns. Den kann man sich ja auch ganz gut merken. Dann kommen wir zu den Unsung Heroes. Daniel, wen hast du uns da mitgebracht?
Ich habe von Twente Enschede Sam Stein mitgebracht, der so ein bisschen, also bei uns in der Liga ist er eigentlich kein Unsung Hero, ist ein durchaus ein Hero, aber für unsere Wahrnehmung ist er außerhalb der Liga so ein bisschen immer so leicht unterm Radar. Der ist Mittelfeldspieler bei Twente, Offensiver, ist auch erst 22, macht dafür auch schon wieder herausragend. Der hat jetzt in der Saison in 5 Spielen schon 4 Tore wieder erzielt und ist so eine Art Lebensversicherung von Twente. Und wir haben uns immer gedacht, dass es eigentlich jetzt schon im Transferfenster die Zeit gekommen wäre, dass er ins europäische Ausland wechselt, in einer der Top 5 Ligen. Es gab mal Gerüchte über Werder, hätte mich persönlich auch gefreut, wenn er zu Werder gekommen wäre. Daraus wurde aber nichts. Wie heißt das wirklich war, ist dann auch die Frage. Und es gibt hier und da ploppen Gerüchte auf, aber letztendlich ist er geblieben und macht die Sache bei Twente sehr, sehr gut. Und ist eigentlich einer der Bausteine bei Twente im Mittelfeld. Der dirigiert, er hat eine hohe Ballsicherheit, kann den kreativen Pass finden. Und ja, das ist so ein bisschen das, was uns so umtreibt eigentlich schon seit länger, warum er eigentlich immer noch bei Twente ist. Klingt irgendwie ein bisschen fies, aber ist so das, was wir uns so fragen letztendlich.
Ja, liegt vielleicht ein bisschen an der Spielweise von Twente. Also wenn man jetzt sich Highlights von denen suchen würde, wären das ja eher die 1,30er-Zusammenfassung, oder?
Ja, also Twente ist jetzt nicht so bekannt, dass die Asset Alkmaar imitieren mit den 9-2-1. Die sind eigentlich eher schon auf Sicherheit aus, auf Defensive. Das stimmt schon, das könnte vielleicht deshalb auch sein. Und ich glaube auch, dass wenn nun Sam Stein in einem Team ist, was offensiver ausgerichtet wäre, der quasi noch präsenter und noch stärker am Rampenlicht stehen würde. Und ich kann mir gut vorstellen, gerade wenn Sam Stein auch vielleicht innerhalb der Liga wechseln würde, zu einem Team, was mehr presst, wenn ich jetzt an Eindhoven denke zum Beispiel, dann kann ich mir vorstellen, dass er nicht noch prominenter gerückt wird. Aber ja, so ein bisschen ist er, vielleicht tut Twente ihm nicht gut, aber das wäre auch ein bisschen fies jetzt formuliert tatsächlich. Aber ich glaube, dass es ein Spieler ist, den man auf jeden Fall in Zukunft auf dem Radar haben muss, der auch irgendwann seinen Weg in eine der Top 5 Ligen gehen wird. Davon gehe ich fest aus, letztendlich.
Den behalten wir im Auge. Uli hat sich alles schon notiert, um dann sein Premier League-Debüt kommentieren zu können. Dann brauchen wir noch einen Unsung Hero aus der Serie A, bitte, Christian.
Ja, da landen wir bei Davis Vasquez. Jetzt bin ich gespannt, ob Uli auch nickt.
Nee, noch nicht.
Ich sehe keine Reaktion. 26-jähriger kolumbianischer Torhüter, den hat Milan vor 1,5 Jahren geholt und seitdem nur ausgeliehen, unter anderem zu Sheffield. Der hat eine Rückrunde für Sheffield gespielt, auch ein paar Spiele gemacht, war dann letzte Saison an Ascoli ausgeliehen, die Serie B, und wurde jetzt diese Saison an Empoli ausgeliehen. Und Vasquez steht stellvertretend für Empoli, denn Empoli, gebe ich auch zu, für mich auch vor der Saison einer der Abstiegskandidaten, steht nach 4 Spielen noch ungeschlagen da, 6 Punkte, und hat unter anderem gegen Juve, Roma und Bologna, seines Zeichen Champions League Teilnehmer, gespielt. Hat in Rom gewonnen, 2-1 bei der Roma, da die Roma eben ins Loch gestürzt. Jetzt am vergangenen Wochenende 0-0 gegen Juve zu Hause, echt gut mitgehalten, am Ende sogar noch 1-2 Chancen auf den Sieg gehabt. Und der Herr Vasquez eben, der Kolumbianer im Tor, hat wirklich sowohl in Rom als jetzt auch gegen Juve ganz, ganz stark gehalten. Haben jetzt in 4 Spielen 2 Gegentore kassiert als einer der potenziellen Abstiegskandidaten. Und dementsprechend ja sinnbildlich einer, der jetzt nicht groß auf der Liste steht, den eben die wenigsten wahrscheinlich auch kennen. Aber eben der mit Empoli wirklich das bisher sehr gut macht. Und anders als bei Udinese würde ich eben sagen, zählen dann die 6 Punkte ein bisschen mehr, wenn man sich halt eben die Gegner anschaut. Denn in Rom gegen Juve, und auch wenn Bologna jetzt sicherlich auch noch mit Problemen gestartet ist, aber ist halt trotzdem Champions League Teilnehmer. Und wenn du da aus Empolis Sicht ungeschlagen rausgehst, sogar 6 Punkte mitnimmst, dann ist das logisch ein großartiger Start und Vasquez hat da großen Anteil daran.
Es ist noch sehr, sehr früh, das weiß ich. Aber kann es sein, dass sich wirklich interessanter Abstiegskampf in der Serie A ankündigt?
Wahnsinnig. Absolut. Also ich dachte es mir schon vorm Start und jetzt hat es sich komplett rauskristallisiert. Also für mich ist eine Mannschaft, also wenn sich die dieses Jahr rettet, dann ist das für mich eines der größten sportlichen Geschichten der letzten Jahre. Das ist Venedig. Also bei Venedig kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wie die sich retten sollen. Aber nach Venedig könnte ich dir jetzt 5, 6 nennen, die da definitiv reinrutschen können. Empoli wird da auch immer, wird da im Spiel bleiben, auch trotz dieses Starts. Aber bin ich völlig bei dir, Max. Also der Abstiegskampf in Italien ist ja wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Ich habe auch Monza ein bisschen auf der Rechnung. Jetzt spielen die plötzlich 1-1 gegen Inter am Wochenende und gewinnen fast. Klar, das ist alles Saisonstart, ist schon klar. Aber ich glaube, der Abstiegskampf in der Serie A wird wahnsinnig eng, wahnsinnig heiß und vielleicht der Klassiker ist immer, dass noch 1, 2 reinrutschen, mit denen man nicht gerechnet hat. Also da glaube ich wirklich, bis auf Venedig werden sich da sehr, sehr viele warm anziehen müssen. Oder umgekehrt, können viele vielleicht positiv überraschen. Ja.
7 von 20 Teams haben noch keinen Sieg nach 4 Spieltagen. Das habe ich so auch noch nicht häufig gesehen in einer Tabelle. Wir gucken es uns genau an und wir gucken natürlich auch auf den Unsung Hero der La Liga, das war jetzt falsch, also der spanischen Liga. Fabian, wen hast du uns mitgebracht?
Ich habe euch wieder einen Trainer mitgebracht und ihr werdet euch jetzt ein bisschen wundern, denn er steht im Moment am Tabellenende der Primera Division. Es ist Valencias Trainer Rubén Baraja und er ist, glaube ich, so die ärmste Sau auf dem spanischen Trainermarkt oder auf dem spanischen Trainer in der spanischen Trainerwelt im Moment. Valencia zu trainieren macht spätestens seit Peter Lim dem Verein gehört überhaupt keinen Spaß und seit 2 Jahren noch viel weniger. Wie katastrophal geführt. Die besten Spieler werden jedes Jahr verkauft. Es werden Spieler hingestellt, die der Trainer nicht möchte. Und Rubén Baraja hat letztes Jahr aus der Not eine Tugend gemacht, hat viele junge Spieler hochgezogen, zwangsweise, weil ihm einfach Spielmaterial gefehlt hat und hat die letztes Jahr zu einem wirklich, muss ich sagen, sehr competitive, wettbewerbsfähigen Team gemacht, die letztes Jahr vielleicht sogar überperformt haben und ich glaube sogar einen einstelligen Tabellenplatz am Ende hatten. Und ich habe mir das erste Saisonspiel angesehen, Valencia FC Barcelona, auch um das Debüt von Flick zu sehen und so weiter. Und Valencia ist da in Führung gegangen mit 1-0 und hat wirklich, wirklich stark gespielt. Man hat halt irgendwann gemerkt, okay, es fehlt die individuelle Klasse und Barcelona hat es dann noch gedreht mit 2-1. Aber das war so ein Knackpunkt für beide Trainer so ein bisschen. Für Flick war das so der gelungene Auftakt, für die Spieler das Zeichen, okay, es passt. Bei Valencia ging es ein bisschen nach hinten los. Die haben dann die nächsten Spiele alle unglücklich verloren, würde ich sagen, bis auf das letzte Spiel, das bei Atletico mit 3-0, da war wenig zu holen. Jetzt haben sie natürlich auch noch interne Probleme zu meistern. Hugo Duro, ihr bester Stürmer, ist verletzt. Rafa Mir, den anderen Stürmer, dem sie haben, dem wird im Moment sexuelle Aggression vorgeworfen. Er ist zwar freigesprochen, aber die Vereinsführung, die gute Vereinsführung und nette Vereinsführung hat dem Trainer auch bemittelt, hey, der ist freigesprochen, den kannst du wieder haben. Rubén Baraja hat aber gesagt, nee, ich will, dass der jetzt erstmal mindestens 2 Spiele noch pausiert. Das ist eine Disziplinlosigkeit, ganz egal, ob der Vorwurf stimmt oder nicht. Es ist im Nachtleben passiert, er hat sich nicht professionell verhalten. Das wird jetzt erstmal von mir bestraft, auch als Signal wahrscheinlich an die Mannschaft. Und das macht er wirklich in keiner einfachen Lage, denn er hat im Kader keine Alternativen auf der Stürmerposition oder also wenige, die irgendwie ihn weiterbringen würden. Und vor allen Dingen, wie gesagt, weil er es letztes Jahr so überragend gemacht hat und weil er dieses Jahr auch wieder sich da wirklich mannhaft bisher durch die, ja, oder mannhaft klingt bescheuert, aber weil er sich, wie gesagt, vor sein Team stellt und das Beste rausholt, wünsche ich ihm ganz viel Erfolg, auch für dieses Jahr wieder, denn ich glaube, es ist fast der schwerste Platz, wo man im Moment in Spanien trainieren kann, auch wenn es ein Traditionsverein ist und auch wenn viele Möglichkeiten eigentlich da wären, aber es ist alles andere als leicht, dort zu arbeiten. Und er macht das bisher, finde ich, sehr, sehr gut und deswegen ist er für mich mein Unsung Hero.
Also der Downfall von Valencia, beginnend mit den Champions-League-Finalteilnahmen Anfang der 2000er um die Jahrtausendwende, bis jetzt. Ach, das wäre mal so ein schönes 8-stündiges Tribünengespräch. Aber mal gucken.
Wenn das neue Stadion kommt, wird alles besser.
Ja, genau. Ja, das ist ja wie, wenn endlich der letzte Band von das Lied von Eis und Feuer rauskommt, dann ist das Ende der Emotionsstoffe nicht mehr so schlecht. Ja, aber gut, das ist, also gut. Valencia und Ruben Baraja, sehr schön, dass du ihn hier mit reingebracht hast. Uli, du hast vorhin Ryan Gravenberch schon genannt, das war dein Unsung Hero, den du besprechen wolltest.
Hast du mir noch jemanden unterjubelt? Außer du möchtest, ja, ich würde dir noch schnell einen unterjubeln, weil yes. Dann ist auch der mit drin, auch das mache ich durch die Hintertür, weil sein Trainer wird des Öfteren besungen, ist Manager of the Month geworden im August, völlig zu Recht übrigens. Ich nenne mal Tony Blum, Besitzer von Brighton, ja. Weil ganz oft wird gesagt, Besitzer und Investoren sind nur Müll. Die Chelsea-Story, dass die sich schon wieder trennen wollen und einfach nur Geld rauspulvern und so weiter. Als Beispiel, auch nicht ganz korrekt, aber es gibt auch die Gegenbeispiele und Tony Blum ist so eins, der sehr datenorientiert den Verein führt, aber sich auch wahnsinnig viel sagen lässt und ein Transferfenster hingelegt hat, das für mich der Wahnsinn ist. Daniel wird 90% derer kennen, die gekommen sind oder Leistungsträger sind gerade, also Verbrücken, Van Hecke, Feldmann, dann haben sie Minté geholt, ebenfalls aus den Niederlanden, Mats Wiefer natürlich, vor allen Dingen, das ist, glaube ich, sogar der Königstransfer, auch wenn der nur einmal gespielt hat bis jetzt, Brian Groda haben sie verpflichtet, nicht Niederlande, aber in der Nähe zumindest.
Spielt das wäre Niederländer.
Ja. Spielt das wäre Niederländer auch, genau. Und den Zerbi-Abgang und die Abgänge der größeren Spieler der letzten Jahre wie immer schon 1 bis 2 Jahre vorher abgefangen und auch ansonsten, glaube ich, ein sehr guter Typ und auch einer, den man sich wahrscheinlich als Fan dieser Truppe wünscht, weil der selber nämlich schon immer Fan war von Brighton, gerne selber Profi geworden wäre. Dann hat er sich entschieden, dass er Profispieler wird, muss jeder selber wissen, aber hat diese Gambler-Ader nicht in den Verein mitgebracht, sondern im Gegenteil führt den sehr vorausschauend und hat mit Fabian Hützeler, glaube ich, auch jemanden geholt, der wunderbar passt und mit dem sie die Zukunft haben dürften. Das sieht bis dato echt sehr gut aus, muss ich sagen. Gestern war es wohl nicht so gut, EFL Cup, habe ich nur gelesen, aber habe nichts gesehen. Da war Hützeler wohl auch nicht so ganz glücklich, aber bis dahin ist es ansonsten eine gute Saison. Mhm.
Ja, da werden wir, glaube ich, eh immer mal wieder drauf schauen auf Brighton. Das ist ja wirklich eine erstaunliche Geschichte. Dann haben wir noch den Moment der Woche oder der letzten Wochen. Daniel, was ist da aus den Niederlanden zu berichten?
Ja, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe 2 Momente genommen.
Hast du mir etwas untergejubelt? Von wem hast du dir das denn abgegeben?
Ja, ich kann aber bei dem einen Unterjubeln auch direkt anschließen an Uli, denn es geht auch um Feyenoord. Also der Verein, von dem er Mats Wiefer auch gekommen ist für 32 Millionen. Denn die Premier League hat zumindest dafür auch gesorgt, dass Feyenoord jetzt ziemlich schlecht dasteht. Arne Slot für Liverpool merkt man riesig mit dem neuen Trainer, den Bliske, der erst versucht hat, ein neues System zu implementieren, in 3-5-2, ist dann nach 1-2 Spieltagen schon wieder umgeschwenkt auf ein 4-3-3, weil es nicht funktioniert hat, aufgrund auch der vielen Wingbacks mit Lopez und Bart Newkoop, die dafür nicht geeignet sind für so ein Schienensystem in der Dreierkette. Und Feyenoord ist aktuell auf Platz 8 mit 6 Punkten aus 4 Spielen. Das ist nicht der Anspruch von Feyenoord, die auch durch Abgänge, auch Gerd Reuter, so Leipzig zum Beispiel, relativ spät auch im Transferfenster, jetzt vor kurzem erst, Probleme hatten und haben da gleichwertig gute Leute dann auch nachzuholen tatsächlich. Und mein Moment sind die Momente nach den Spielen, wo es zu einem Huddle kommt. Also im Prinzip so ein Kreis von den Spielern, der hier bei uns in Deutschland normal ist. Nach dem Spiel hebt man in der Mannschaft zusammen, bespricht sich nochmal kurz, pusht sich. Und das ist in den Niederlanden nicht so üblich, zumindest nicht so regelmäßig. Mhm. Und der neue Trainer Brian Priske hat es aber etabliert, nach jedem Spiel. Und dann gibt es jetzt in der Presse in den Niederlanden die wildesten Diskurse und Debatten über diese Huddles und diese Mannschaftskreise. Da werden dann Psychologen zu Rate gezogen, die dann darüber urteilen, ja, es ist ja eigentlich wichtig, dass man diesen Moment, deswegen habe ich es auch jetzt als Moment gewählt, den Moment nach der Niederlage oder nach dem Spiel halt der Mannschaft bespricht und nicht erst mit den Fans oder mit der Familie oder einzelnen Kollegen. Und dann gibt es dann wieder viele Tweets, die sich darüber auslassen und lustig machen. Also es gibt dann viele Debatten, auch noch abseits des Sportlichen, über sowas zum Beispiel, die dem Trainer Priske dann auch nicht schmecken dürfen tatsächlich. Das fand ich dann auch irgendwie im passenden Moment, über den Moment nach dem Spiel dann zu reden.
Ja, sehr gut. Ganz kurzer Hinweis. Grüße gehen raus an Jason von den Wochenendrebellen. Der würde sich sehr darüber freuen, wenn mal auf den Mannschaftskreis verzichtet wird. Aber das wissen jetzt nur alle, die Wochenendrebellen hören oder den Film gesehen haben oder das Buch gelesen haben, die Bücher gelesen haben. So, und dann dein zweiter Moment.
Der fließt sich auch an Feyenoord an. Das ist ein langer roter Faden, den ich jetzt hier. Denn der Moment gehört Groningen. Die sind Aufsteiger. Die sind zuletzt vor 2 Jahren dann abgestiegen unter sehr viel Lärm, mit viel Protesten der Fans, die das Stadion dann den Innenraum gestürmt haben. Es gab Spielabbrüche nach Becherwürfen und so weiter und so fort. Die sind jetzt aber wieder aufgestiegen direkt und haben jetzt nach 5 Spieltagen 9 Punkte, sind auf Platz 4, haben noch nicht verloren, haben gegen Alkmaar auch ein Remis errungen und jetzt auch gegen Feyenoord, letzter Spieltag. Nach 2-0 Rückstand haben sie dann in der 90. Bus 1 noch das 2-2 erzielen können und das ganze Stadion ist im hohen Norden der Niederlande Ekstase pur eskaliert. Und das ist quasi so ein eindauernder Moment auch von Groningen, die defensiv einfach sehr gut stehen und darüber auch dann viele Punkte mitnehmen. Und dieser Moment hat sich quasi jetzt kulminiert bei diesem Ausgleichstor gegen Feyenoord. Und ich glaube, haben sich auch der Verein verdient nach den letzten Jahren.
Ja, Groningen, da werden wir, glaube ich, auch immer mal wieder nochmal drauf schauen. Schöne 2 Momente. Fabian, was möchtest du uns aus La Liga noch berichten?
Ja, ich habe mich für das Tor von Jesús Navas entschieden, für den FC Sevilla, der einen 1-0-Sieg für diesen Club gesichert hat. Das war der erste Saisonsieg. Sevilla ist auch alles andere als gut in die Saison gestartet und hat extreme finanzielle Probleme. Sie haben eigentlich nur ein insgesamtes Transferbudget von 2,5 Millionen Euro für das ganze Team, für die ganze Saison.
Jetzt Transfer ist es natürlich so, oder Gehaltbudget?
Gehaltsbudget, genau. Jetzt ist es natürlich so, dass der Liga-Präsident Tebas Sevilla ein bisschen hilft und die jetzt erstmal so ein bisschen mauscheln lässt und so weiter. Man will ja nicht einen Traditionsclub gleich total abschießen und so weiter und so fort. Aber dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass auch, was kadermäßig Verstärkungen anbelangt, wenig passiert ist und viel verkauft worden ist. Jetzt ist es so, dass Jesús Navas eigentlich Sevilla-Legende, ehemaliger Nationalspieler, war auch bei der EM dabei, glaube ich, sogar noch, dass er eigentlich gar keinen Vertrag mehr hatte beim FC Sevilla und die Fans dann so lautstark protestiert haben und der Spieler auch selbst gesagt hat, er hätte sich gewünscht, irgendwie schön von seinem Verein verabschiedet zu werden. Es hat eben nicht geklappt letztes Jahr und dann hat aber der Präsident dann doch noch eingelenkt und hat ihm nochmal ein Jährchen gegeben. Ja, und jetzt hat er den ersten Saisonsieg erzielt und ist danach in Tränen ausgebrochen hat danach im Interview gesagt, er ist jetzt, glaube ich, auch schon 7 oder 38, dass er eigentlich nur jeden zweiten Tag gehen kann im Moment. Also er trainiert einen Tag, muss einen Tag Pause machen, weil er nicht mehr kann. Dann trainiert er wieder einen Tag, dann muss er wieder pausieren. Und er ist nach wie vor für Sevilla unwahrscheinlich wichtig und hat jetzt, wie gesagt, den ersten Saisonsieg für die erzielt und ist dementsprechend ja auch sehr emotional dann eben berührt gewesen und war für mich dann, es gab mehrere Geschichten, aber das war auf jeden Fall der Moment des letzten Wochenendes.
Und bei Sevilla, also sie werden diese 2,5 Millionen Gehaltsbudget, wenn sie nicht einhalten können, da wird es noch Punktabzüge, sonst was geben. Also das wird noch ein Thema diese Saison werden. Mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass das nicht schon während der Transferperiode größeres Thema war. Ich habe es jetzt zumindest erst jetzt mitbekommen, als dann auch über Barca dann eben, also die neuen Gehaltsobergrenzen einfach festgelegt wurden. Hat mich ein bisschen gewundert, dass es da nicht den großen Ausverkaufsrun auf Sevilla gab. Aber
ja, sie haben zumindest, wie gesagt, viele Spieler noch verkauft, haben aber trotzdem auch relativ viel geholt, auch kostenfrei. Und sie müssen jetzt halt gucken, wie sie das Ganze budgetieren wollen. Ich glaube, sie haben jetzt einen Aufschub bekommen bis zur Winterpause. Müssen wir gucken, was sie an Sponsorengeldern noch reinbekommen, was sie noch irgendwie sonst wo verkaufen können, um das irgendwie einigermaßen auszugleichen. Aber der Verfall ist natürlich heftig von letztes Jahr Champions League. Die Gruppenphase nicht geschafft, dadurch allein hast du ja schon ein ganz anderes Gehaltsbudget. Und dann sind sie ja auch nur relativ knapp dem Abstieg entronnen letztes Jahr. Jetzt haben sie eigentlich einen guten Trainer mit Garcia Pimienta, der letztes Jahr bei Las Palmas sehr erfolgreich war, der aus der Barca-Schule kommt. Aber in Sevilla im Moment trainieren ist auch alles andere als eine einfache Aufgabe.
Schwieriger ist es dann nur Schatzmeister von Sevilla zu sein. Darüber werden wir, glaube ich, noch sprechen im weiteren Verlauf dieser Saison. Christian, über was sollen wir in der Serie A noch sprechen?
Ich muss kurz noch mit dem Update starten. Also aus Rom sickert immer mehr durch. Wir haben ja dadurch, dass es erst am Mittwoch passiert ist, quasi mit der Rossi. Nee, also es ist wirklich, jetzt sickert so langsam durch, dass anscheinend da auf, weil Uli ja vorhin ein positives Beispiel von Ownership gebracht hat, dass womöglich die Entscheidung nach aufgrund von statistischen Basis getroffen wurde. Der Rossi hat wohl auch zum Abschied von allen Angestellten gesagt, diesmal kehre ich nicht mehr zurück. Also den haben sie jetzt komplett verloren. Die Friedkins machen sich unfassbar angreifbar mit dieser Geschichte. Gestern vorm Haus von Rossi haben sich noch viele Roma-Fans getroffen, um ihm Zuspruch zu geben. Also ich sag mal so, Mats Hummels hat sich bis jetzt denken können. Jetzt merkt er sehr, sehr schnell, dass Rom einer der emotionalsten Fußballstandorte in Europa ist quasi, genau. Also das nur so als kleines Update. Mein Moment ist ein etwas länger gezogener Moment. Es ist Antonio Contes Napoli. Der aktuelle Moment ist der, Napoli hat am Wochenende 4-0 auf Sardinien gewonnen, in Cagliari. Und muss kurz die Klammer setzen, Napoli hat also vor dem Auftaktspieltag, also Antonio Conte, neuer Trainer, vor dem ersten Spieltag hat Conte auf der Pressekonferenz mal schnell klargemacht, wie unzufrieden er damit ist, was auf dem Transfermarkt bisher passiert ist und dass hier gar nichts vorwärts geht. Und einen Tag später verliert Napoli 0-3 bei Hellas Verona. Dementsprechend war die Lage. So, das war der Start. Und jetzt aber haben wir den vierten Spieltag. Und jetzt steht Napoli mit 9 Punkten da. Sprich, sie haben alle anderen 3 gewonnen. Stehen vor Juve, stehen vor Inter, vor allen anderen. Am Wochenende gab es ein 4-0. Ja, und die Herrschaften, die seitdem gekommen sind, funktionieren gleich. Am Wochenende Lukaku-Tor, Vorlage Kvaratskhelia, Kvaratskhelia-Tor, Vorlage Lukaku, Lukaku beim Debüt Tor und Vorlage. Lukaku vielleicht zur Erinnerung ist vielleicht, also wenn es eine Verbindung zwischen Spieler und Trainer gibt in den letzten Jahren, dann würde ich Lukaku und Conte da nennen. Also die zwei suchen und finden sich regelmäßig und haben halt auch schon ein paar Mal bewiesen, dass das ganz gut, diese Symbiose miteinander funktionieren kann. Also Napoli, am Ende waren es knapp um die 150 Millionen, die De Laurentiis noch ausgegeben hat. Conte hat mehr oder weniger alles bekommen, was er wollte. Neres kam noch von Benfica, der jetzt auch dreimal von der Bank schon 3 Vorlagen gebracht hat. Und jetzt wieder der Blick zu Uli und da bin ich wahnsinnig gespannt. Es sind ja auch noch die Herren McTominay und Gilmore da. Ja. Die arbeitet Conte jetzt so langsam ein im Training. Bis jetzt ist er klassisch mit seiner Dreierkette gestartet, so 3-4-2-1, klassisch Conte, Kvaratskhelia und Politano oder Neres so ein bisschen hängend hinter Lukaku. Aber es heißt, was man aus Neapel hört, und da freue ich mich sehr drauf, er arbeitet eigentlich schon am 4-3-3 oder 4-3-2-1, um eben auch McTominay reinzubringen. Und ich muss sagen, da freue ich mich jetzt schon sehr. Ich glaube, dieser McTominay, ich glaube, das könnte ein Riesenfit für Napoli sein. Anguissa, Lobotka plus McTominay noch dazu. Die Torgefahr von McTominay muss ich nicht erzählen. Die erzählt euch Uli am besten. Also ich glaube, da passiert sehr viel Richtiges. Ich habe es auch schon vor der Saison gesagt, don't mess mit Antonio Conte, wenn er eine Mannschaft hat, die er auch gestalten kann. Und jetzt kommt's. Der große Spaß beginnt gerade diese Woche, während alle jetzt in den nächsten Wochen und Monaten in Italien unter der Woche quer durch Europa reisen, wird Antonio Conte mit Napoli von Sonntag bis Sonntag arbeiten. Das heißt, nach dem Sonntagsspiel oder Samstagsspiel immer eine komplette Trainingswoche, weil sie nicht europäisch spielen. Dementsprechend Napoli wird lange dranbleiben und für mich, ich glaube, Fabian hat ja vorhin mal einen Tipp abgegeben, oder Richtung Saisonende. Ich gebe meinen auch ab. Also wenn Napoli nicht in die Champions League zurückkehrt, dann weiß ich nicht, was passiert. Also Napoli und Conte werden dieses Jahr sehr, sehr, sehr gefährlich sein.
Ich gebe auch einen Tipp ab.
Ja?
Rasenfunk-Ligator, September 2026, Antonio Conte ist im Sommer im Streit gegen Laurentiis weggegangen, weil er die Transfers nicht bekommen hat, die er wollte, obwohl er eigentlich alles bekommen hat, was er wollte.
Sehr gut möglich, aber eben in der Saison jetzt, also ich bin wirklich sehr gespannt und gerade dieses McTominay und Gilmore auch, bei Gilmore darf man nicht vergessen, den kennt er noch aus seiner Chelsea-Zeit, da war er da schon wahnsinnig angetan, den wollte er auch unbedingt, was ich da vernommen habe, da hat Gilmore auch bei Brighton sehr viel dafür getan, dass es doch noch geklappt hat, dass er gehen konnte, also das sind jetzt wirklich spannende Leute und nochmal, Conte kann Woche für Woche von Montag bis Freitag oder von Montag bis Samstag seine Systematik einarbeiten und wenn er sich dann jetzt auch noch von der Dreierkette löst, was, glaube ich, das ist noch das letzte Rädchen, dann werden die richtig gefährlich. Oder sind sie ja im Prinzip ja schon. Mhm. Absolut. Und sorry, jetzt wirklich allerletztes zum Abschluss. Ja, tut mir echt leid, aber das ist, weil es jetzt um Momente geht, da müssen sich jetzt vielleicht die Älteren unter den Zuschauern, die Jüngeren sag's vielleicht nichts mehr, aber Toto Schillaci ist gestern verstorben und Toto Schillaci ist, ich weiß, die WM 1990 in Italien ist aus deutscher Sicht logischerweise für immer mit dem deutschen WM-Titel verbunden, völlig zu Recht auch, aber in Italien und ich glaube auch in vielen Ländern darüber hinaus ist die WM 1990 wirklich mit Toto Schillaci verbunden, der da mehr oder weniger aus dem Nichts kam und diese Heim-WM dann auch mit seinen Toren zu einer ganz, ganz speziellen gemacht hat. Also wirklich eine spezielle Figur, wurde jetzt vor einer Woche schon zum ersten Mal eingeliefert. Da hieß es noch, es wird wieder, aber jetzt ist er nochmal, hat sich verschlechtert und ist verstorben. Und wirklich, Italien Novanta, Toto Schillaci, das ist in Italien eine ganz emotionale Erinnerung. Ja.
Ist als Ersatzspieler zur WM mitgekommen, dann Torschützenkönig geworden. Ich habe eine sehr schöne Karikatur gesehen, wo dieses Stäbchenmännchen, das Maskottchen der WM 90 trauernd an seinem Grabstand, die fand ich sehr treffend. Also trifft, glaube ich, unsere Alterskohorte.
Ja, ist klar.
Sehr, sehr gut, dass du es noch erwähnt hast. Hätte mich geärgert, wenn ich das vergessen hätte.
Ich hatte auch das Glück, einmal mit ihm zu sprechen, ein Interview zu führen. Und also es ist wirklich eine dieser Sportfiguren, die einfach unglaublich mit einem großen Weltsportereignis verknüpft sind. Also ich glaube, da gibt es nicht so viele, die sozusagen, die einfach so viel positive Erinnerungen bei ganz, ganz vielen Menschen einfach wecken. Ja.
Er hat auch, finde ich, so ein Gesicht, das, wenn du einmal gesehen hast, das vergisst du nicht mehr.
Absolut.
Gibt so Menschen, wo ich denke, boah.
Ja, definitiv. Mhm. Und hat er mit Robby Baggio damals auch im Sturm zusammengespielt. Mhm. Und mein Baggio ist eh sowas wie Fußballgott in Italien. Und dann diese Combo aus Baggio plus Schillaci, der aus dem Nichts kam. Und Baggio hat jetzt auch ganz emotionale Worte gefunden zum Abschied. Baggio ist ja eigentlich einer, der nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfindet, der sich komplett zurückzieht und gemeint, ja, Toto, du hast mich auch diesmal überrascht, so auf dem Spielfeld. Also, ja, wie gesagt, wirklich eine emotionale italienische Fußballgeschichte. Mhm.
Ja, danke, dass du es noch erwähnt hast. Und dann haben wir noch einen Moment aus der Premier League, Uli.
Ich möchte es nicht zu morbide machen, deswegen jubel ich deren unter, aber trotzdem sei das einmal erwähnt. Aston Villa ist für alle, die diesem Club anhängen, glaube ich, wahnsinnig wichtig gewesen. Hat in dieser Woche Champions League gespielt, erstmals nach 41 Jahren. Und in genau dieser Woche, in der sie spielen, nämlich am Montag, verstirbt einer aus dem Siegerteam von 82, nämlich Gary Shaw, der bis dato die meisten Tore innerhalb einer Europapokalsaison geschossen hat. Das ist manchmal so bittersüß, wenn solche Momente dann zeitlich auch so aufeinanderfallen, weil auf der einen Seite gedenkt man einem der ganz Großen in diesem Verein, in dem wahrscheinlich größten Team, das Aston Villa hatte. Und auf der anderen Seite ist dann die neue Generation da, die sich das total erarbeitet haben, auch da mit vernünftigen Besitzern, die schon Geld reinpulvern, aber einen Trainer machen lassen. Und es ist denen, glaube ich, in Birmingham wahnsinnig wichtig, dass sie endlich wieder da sind, wo sie denken, dass sie hingehören, nicht in Anführungszeichen nur in der Conference League, sondern ganz oben in der Champions League. Aber damit wir nicht komplett traurig rausgehen aus der Sache, most random transfer ever, das ist wirklich ein Moment, der seit zwei Tagen bei mir nachhallt. Anthony Martial ist ohne Witz zu AEK Athen gegangen. Wir leben einfach doch im Fußballmanager. Es können Dinge passieren, die können nicht passieren. Das ist der Golden Boy von Joel Glazer, den er mit Pelé verglichen hat, als er ihn geholt hat und diesen völlig irren Deal gegeben hat, der bis jetzt in den Sommer reinging. Und jetzt haben sie aber einfach so getan, als wären, haben sie die Nummern gewechselt und haben die die Schlösser wahrscheinlich ausgetauscht, damit der bloß nicht mehr einen Fuß da reinsetzt, weil einfach Wahnsinn.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist wirklich, da hast du mich jetzt blank erwischt.
Ihr ich finde, es ist einfach zu.
Ja, so ist es. Ist Fußball. Das ist einfach Fußball. Das ist Fußball. Nicht nur der Ausgleich in der 91. Minute oder die Grätsche, die zur Notbremse wird, sondern auch das ist Fußball. Das Business-Fußball. Ihr vier, es hat große Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Herzlichen Dank an Daniel Zander von Oranje Fußball, an Fabian Pacolat, an Christian Bernhard und an Uli Hebel. Ich werde alles verlinken, wo man euch folgen kann. Ich werde auch noch zwei Nachrufe verlinken auf Toto Schillaci und Gary Shaw. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, da auch noch weiterlesen. Herzlichen Dank euch vieren, dass ihr mit dabei wart bei dieser ersten Ligatour dieser Saison. Danke euch. Sehr da gerne. Müsst ihr jetzt alle sagen, danke, danke lieber Max.
Danke,
aber die alten Mechanismen, die müssen noch reinkommen. Die neuen Mechanismen sind auch, dass die Hörerinnen und Hörer uns bitte weiter unterstützen. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht. Und in dieser Folge danke ich Viva Laben, Peter, Uli Klümper, Hiro Lee und Hendrik HP7. rasenfunk.de/supportersclub und dann bewertet uns auch sehr gerne bei der Podcast-Plattform eurer Wahl und gebt uns Feedback auf dieses Format. Freuen wir uns auch sehr drüber. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt dem Rasenfunk gewogen und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.